Also dieser flapsige, kameradschaftliche, pseudo-freundschaftliche Ton, der einen Übergriff nach dem anderen verbirgt, auf diesen Ton sollte ich dann nicht eingehen.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Women in Male Fields. Be like Trump. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Ja, ich weiß, der Titel ist so ein bisschen verstörend, aber erstens habe ich euch ein Weihnachtspräsent versprochen und hier ist es. Und zweitens hat in den letzten Wochen ein Thema die sozialen Medien sehr bewegt, nämlich Women in Male Fields. Ich habe dazu auch mehrere Beiträge veröffentlicht. Liebe Lauscherinnen, was wäre, wenn wir nicht nur ab und an selbst so reagieren, wie es uns von einigen, Achtung, not all bears, männlichen Exemplaren immer wieder vorgelebt wird, sondern noch einen draufsetzen würden? Was, wenn wir einfach mal den Trump gäben? Ich weiß, das ist schwer vorzustellen, wenn man bedenkt, dass viele von uns so ziemlich alles, was von Donald oder nach seinem Fritteneinsatz vielleicht Ronald McDonald kommt, ablehnen. Oder nicht? Übrigens richtet sich diese Episode nicht nur an Frauen, sondern an alle, denen Argumente dem Grunde nach wichtiger sind als Posen. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann wird das hier genau eure Episode. Wir lernen tatsächlich heute etwas von Trump. Ja, ich weiß. Aber trust me, I'm a lawyer. Und wer sitzt heute wohl mit mir am Mikro, wenn es um strategische Kommunikationstechniken geht? Klar, Dr. Peter Modler. Unser beider Weihnachtsgeschenk für euch. Merry Christmas. Lieber Dr. Modler, ich freue mich riesig, dass Sie heute schon zum, ich glaube, insgesamt fünften Mal Zeit haben, ein wenig mit mir zu plaudern. Und wir haben ja sogar zusätzlich zu diesem Weihnachtsgeschenk, nee, wobei, das verrate ich jetzt noch nicht, das vielleicht an anderer Stelle. Herr Modler, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr.
Hallo, Frau Bayrich.
Herr Modler, ich spare mir heute komplett Ihre Vorstellung. Das ist überhaupt nicht mehr nötig. Ich glaube, in meinen Top 5 Episoden sind 3 von Ihnen. Das heißt, Vorstellungsrunde sparen wir uns. Ich verlinke einfach alle bisherigen Episoden in den Shownotes. Ich bin ja bekennender Fan Ihrer Bücher. Und natürlich habe ich deswegen auch Mit Ignoranten sprechen gelesen. Ein ganz großartiges Buch. Wieder mal verstörend, aber großartig. Aber Herr Modler, gleich vorneweg, kann es sein, dass eines der Äffchen auf dem Cover den bösen Finger zeigt, beziehungsweise sogar 2 davon? Kann das wohl sein?
Ja, Frau Bayrich, das kann sein, ja. Wobei ich gleich entschuldigend hinzufügen muss, Autoren haben ja nur einen begrenzten Einfluss auf die Covergestaltung ihrer Bücher. Und ich habe es erst eine Weile nach der Veröffentlichung überhaupt identifiziert, dass da tatsächlich diese 3 Äffchen drauf sind. Die ja verändert werden. Also so wie wir sie kennen, halten sich ja den Mund zu und die Ohren zu und die Augen zu. Und die und da sind eben auch, ist eben eines dieser 3 Äffchen, zeigt einen Stinkefinger, beziehungsweise 2 sogar.
2 sogar, ja.
Und wieso 2? Ja, also der eine, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Das betrifft diese ganzen Leute, die Trump-mäßig kommunizieren. Aber der andere, na, das lasse ich mal jetzt noch offen, für wen der zweite ist. Da werden wir bestimmt im Laufe unseres Gesprächs drauf kommen.
Ganz bestimmt.
Weil das ist fast etwas, was auf uns selber zeigt.
Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, einer reicht für Trump nicht, da braucht man schon 2. Mhm. Na gut.
Ja, ich fürchte fast den zweiten. Ja. Der zweite wird uns gezeigt.
Das mag wohl sein. Und wahrscheinlich nicht zu Unrecht. So, vielleicht vorab. Sollte es bei euch Lauschern da draußen wieder erwarten, den einen oder anderen oder die eine oder andere geben, die noch nicht weiß, was unter horizontaler und vertikaler Kommunikation zu verstehen ist, bitte an der Stelle die Pause-Taste drücken und erstmal die Folgen 81, 82, 93, 110, glaube ich, waren es. Die muss man gehört haben, weil wir steigen heute nicht mehr bei den Basics ein. Wichtig ist, dass ihr den Unterschied kennt zwischen High Talk, Basic Talk, Move Talk. Dieses Basiswissen brauchen wir heute. Die Folgen verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Herr Modler, ich habe das Stichwort Trump eben schon mehrfach genannt. Es ziert ja auch die Headline dieser Episode. Und ein großer Teil ihres Buches befasst sich mit Donald Trump, mit den Analysen von Clinton versus Trump. Und die haben an Aktualität letztlich nichts, aber auch gar nichts eingebüßt, zumindest was den Part Trump angeht, ist im Wesentlichen, so habe ich es wahrgenommen, alles beim Alten geblieben. Er hat das gemacht, was er immer macht, und das macht er weiter. Und damit hatte er leider Erfolg. Und viele Menschen aus meinem Umfeld konnten den Wahlsieg überhaupt nicht fassen. Also what the fuck war eine überaus gängige Reaktion in meiner Bubble. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, den kompletten Wahlsieg, also in toto, der Trump-Methode zuzuschreiben. Ich glaube aber schon, dass sie einen gewissen Einfluss hatte. Und Trump, und das sagen sie auch, ist ja das Paradebeispiel eines Ignoranten. Und ich habe mir so gedacht, auch in Zeiten von Women in Male Fields könnte man doch mal nachschauen, was Frau oder horizontal kommunizierender Mensch, sagen wir es so, sich vielleicht abschauen könnte. Was könnte man sich denn von Trump abschauen, ohne völlig irre sein zu müssen?
Naja, ich meine, das ist doch eine, ist doch, also so originell finde ich die Idee jetzt auch nicht, dass man vom Gegner lernen kann. Nee. Also ich hab mich um dieses Duell Clinton-Trump ja deswegen gekümmert, weil meine persönliche Sympathie auf Seite von damals von Clinton war und weil ich auch eine Weile gebraucht habe, um zu verstehen, warum das mit Clinton damals so schrecklich schief gegangen ist und was für handwerkliche Mittel ihr Gegner eingesetzt hat, obwohl er ja in gar keiner Weise so gut vorbereitet war wie sie. Die Clinton hatte ja in ihrem Wahlkampfteam den Spitznamen File Cruncher, weil sie Akten in sich reinfressen konnte und dann tatsächlich permanent bis in die letzten Details präsent hatte und das auch alles abrufen konnte.
Das war unglaublich.
Trump war weit entfernt von solchen von so einer intellektuellen Höchstleistung, die Clinton da in petto hatte und auch auf die Straße gebracht hat. Das Tragische war halt nur, es hat ihr nichts genützt. Ihre ganze Brillanz hat ihr überhaupt nichts genützt. Und wenn sich sowas in dieser epischen Breite vollzieht, wie man es seinerzeit beobachten konnte, dann muss man sich schon mal die Zeit nehmen, sich mal zurückzulehnen und zu überlegen, was ist da eigentlich passiert? Also wieso ist dieser Superbrain derartig krachend untergegangen? Auf was für Mittel hat sie da keine Antwort gefunden? Und da gibt's leider
ganze Menge.
Leider eine Menge.
Eine ganze Menge. Ich finde, sie wirkte zwar sehr klug und kompetent, was sie ja auch ist, aber auch zunehmend hilflos. Also ich habe mir ganz viel dazu im Nachgang auch nochmal angeschaut, weil sie das immer wieder aufgreifen, weil das sind einfach so wunderschön plakative Beispiele, was sie getan hat, was er getan hat. Und wenn man da genauer hinschaut, ja, erschütternd, dass man das nicht in den Griff gekriegt hat. Und vielleicht nochmal so vorausgeschickt, es geht jetzt, Leute, natürlich nicht darum, wie Trump zu werden, sondern sich quasi lediglich als Sprachtalent, wir alle sind Sprachtalente, seiner Sprache zu bedienen, wenn es drauf ankommt, um ein Mittel zu finden, präsent zu sein, sich durchzusetzen. Und, liebe Lauscher, aufgemerkt, Jura-Bubble, Clinton hatte ein Team aus hochkarätigen Strategen um sich geschart, unter anderem bestehend aus Anwälten. Heißt, wie Sie schon gesagt haben, Herr Modler, Fokus, saubere, faktenbasierte Argumente. Ja, und genau aus diesem Grund glaube ich, dass wir Anwälte, die eigentlich so großen Wert auf ganz fundierte Fakten, auf Argumentation legen, heute noch ganz viel lernen können. Manchmal lautet die Devise leider, wer argumentiert, verliert. Also so könnte man das letztlich zusammenfassen. Ja. Herr Modler, vielleicht so ganz grundlegend, ist es überhaupt möglich, sich einen Kommunikationsstil situativ anzugewöhnen, den man im Grunde, wie sage ich das, oh, ich sag, wie es ist, verachtet. Also das, was, wie Trump agiert, dafür, ja, Verachtung ist ein hartes Wort, aber das trifft es, glaube ich, ich bin ja immer offen und ehrlich, das trifft es ziemlich genau. Also kann ich mir das trotzdem antrainieren?
Naja, ich würde es jetzt mal gerne ein bisschen entmythologisieren. Also was Trump da macht, ist mir ja auch zutiefst unsympathisch. Ich will mit seiner Politik nichts zu tun haben. Ich halte das für ein Unglück für die Demokratie, für die USA sowieso. Aber wir sind ja Intellektuelle. Das heißt, wir sollten uns schon ein paar Gedanken drüber machen, ein paar analytische Gedanken drüber machen, was eigentlich warum, auf welche Weise funktioniert. Und das kann ich machen, Sine Ira als Studio. Also ich gucke mir den Trump an und mir geht's Messer im Sack auf und dann gucke ich ihn mal nochmal an und dann überlege ich mir, okay, was hat da jetzt eigentlich funktioniert? Welches Werkzeug hat er da jetzt eingesetzt und warum war dieses Werkzeug derartig durchschlagend, dass es die besser informierte Seite, der er da gegenübertritt, lähmt oder völlig aus dem Gleis kickt? Und was ist der Hebel, mit dem er das erreicht? Und das heißt, wir reden hier über kommunikative Werkzeuge. Und wie das nun mal eben ist mit Werkzeugen, die können unterschiedlich gebraucht werden. Also wenn ich einen Dübel in die Wand bohren will, dann kann ich das machen mit von Hand. Ich kann auch eine Maschine dazu verwenden. Ich kann mit einem Schraubenzieher arbeiten, ich kann mit einem Hammer arbeiten. Ich kann mit allen diesen Werkzeugen aber auch ganz andere Dinge machen. Nur da können zunächst mal die Werkzeuge nichts dafür, dass ich die auch zweckentfremden kann. Das heißt, ich sollte mir zuerst mal überlegen, wenn es da um verschiedene Werkzeuge geht, wie kann ich diese Werkzeuge, und dazu gehören auch sprachstrukturelle Werkzeuge, wie kann ich diese Werkzeuge mit höchster Effizienz einsetzen, um es auf Trump zu beziehen, wie kann ich die Trumps mit ihren eigenen Waffen schlagen?
Ja, so klingt's gleich viel besser. So klingt's gleich viel besser. Da hat man mich dann auch gleich an Bord, wobei das Buch mich auch völlig überzeugt hat. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ich muss ehrlich sagen, so an der einen oder anderen Stelle hat mir das gedanklich ganz gut gefallen, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, so den einen oder anderen Trump-Move zu bringen. Kommen wir später bestimmt noch drauf. Vielleicht erstmal so ganz grob, um das einzuordnen für alle, die seinerzeit diese Debatten zwischen Clinton und Trump nicht so verfolgt haben. Was waren denn aus Ihrer Sicht die entscheidenden Fehler von Clinton? War es, Trump nicht ernst zu nehmen? War es, dass sie immer wieder versucht hat, ihn inhaltlich zu stellen? Ich finde das deshalb so spannend, könnte auch sagen, ich frage für einen Freund, weil wir ja immer in Deutschland momentan auch dieses Problem haben, ist es noch sinnvoll zu versuchen, die AfD inhaltlich zu stellen? Ist ja irgendwie same, same. Und ich habe gerade mit einer ganz, ganz spannenden Frau gesprochen bei meinem Live-Event, die ist forensische Psychiaterin. Und hat sich just in dem Kapitel Psychopathen auch mit Trump beschäftigt. Und sie hat gesagt, dass das, was man zu Trump analysieren kann, sich teilweise wie eine Schablone legen lässt über das, was hier zum Teil passiert. Also von daher, was waren die entscheidenden Fehler?
Naja, Sie haben ja vorhin schon diese unterschiedlichen Eskalationsstufen im vertikalen System angesprochen. Und da sieht's halt so aus, dass die im Konflikt die ineffizienteste Ebene, der sogenannte High Talk ist. Das heißt, das argumentative, detaillierte, faktenbasierte Sprechen. Also, wo ich mein Fachwissen einfließen lasse, wo meine Bildung drin vorkommt und wo ich tatsächlich laufend begründe, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und dann eine Conclusio. Das ist der High Talk. Und solange die andere Seite High Talk macht, gut, kann man sich ja über unterschiedliche Standpunkte austauschen. Aber es wird schon ganz anders, wenn die andere Seite diesen High Talk verlässt und Basic Talk macht und ganz simple, strukturell ganz einfache Mittel einsetzt und zwar wiederholt und völlig unoriginell. Und genau das hat Trump laufend gemacht. Und er hat das Ganze ja dann sogar noch weiter gesteigert zum Move Talk, wo er überhaupt nicht mehr verbal aufgetreten ist. Und weder den Basic Talk noch den Move Talk hat Clinton überhaupt jemals kapiert.
Ja.
Also das würde ich sagen, war der allergrößte Fehler in diesen drei Debatten. Clinton hat, das ist wohl offensichtlich das, was man in Yale lernt. Du musst zur Weltmeisterin in Detailbegründungen werden und dann kannst du zeigen, wie gut du das formulieren kannst. Und dann wird die andere Seite schon beeindruckt sein. Mhm. Und da ist er auf jemanden getroffen, der hat ja dann ein paar Mal, wenn sie da wirklich elaborierte Argumentationsketten vorgestellt hat, faktengesättigt, präzise, originell. Und dann steht da ein Typ, der sagt dann eben jedes Mal, she's a liar. Ist eine Lügnerin. zweimal, dreimal, worauf Clinton entnervt ist, nicht weiß, wie sie damit umgehen soll und dann halt lieber mit einem anderen Thema anfängt. Das schwierigste Thema für Trump war damals objektiv seine Einkommensteuererklärungssituation. Ja. Da hat Clinton zu Recht den Finger drauf gelegt und hat nachgefragt, mehrfach, hat ihm Vorwürfe gemacht, hat sich unheimlich in die Akten reingefuchst, noch ein Detail. Und dann sagt Trump ganz simpel, wrong. Dann kommt Clinton mit noch einem Detail, sagt er wieder, wrong. Dann kommt sie, da brennt sie ein rhetorisches Feuerwerk ab, dann sagt er ein drittes Mal, wrong, this is wrong. Und daraufhin gibt Clinton eben entnervt das Thema auf. Und das ist genau das, was Argumentationsfreunden regelmäßig passiert, wenn sie auf so einen Trumpismus, so einen kommunikativen Trumpismus treffen, wo die Argumentationsketten einfach sinnlos sind. Weil die Regel in diesem kommunikativen Aufeinandertreffen ist, wenn die andere Seite auf die wirksamere Ebene einmal eskaliert hat, und die wirksamere Ebene bei Vertikalen ist Basic Talk im Vergleich zu High Talk, dann kannst du nicht beleidigt dich zurückziehen auf deinem schönen High Talk, den du an der Uni gelernt hast. Dann musst du auch eskalieren auf diesen Basic Talk und etwas sagen, was unter 10 Wörtern bleibt, keine Relativsätze hat, am besten kein Fremdwort. Es muss auch nicht originell sein. Es muss nicht mal was mit der Sache zu tun haben. Aber das musst du dann sagen. Aber nicht deswegen, weil das so schön ist, jetzt plötzlich den Bildungshorizont aufzugeben, sondern ich will ja wieder zurückkommen zum High Talk. Ich will erreichen, dass der mir zuhört. Ich kann nicht blind voraussetzen, das ist, glaube ich, das Hauptproblem von uns Intellektuellen. Wir setzen zu schnell voraus, dass die andere Seite sich in Zuhörbereitschaft befindet. Mhm. Das ist ganz oft nicht der Fall. Und wenn ich also merke, ich argumentiere und die andere Seite sagt dann sowas Simples wie, das hast du dir jetzt nur ausgedacht. Und dann sage ich noch ein tolles Argument und dann sagt die andere Seite, nee, hast du dir nur ausgedacht. Ja, was soll ich denn dann machen? Also soll ich dann anfangen, über meine Aristoteles-Rezeptionskenntnisse zu sprechen? Und dann wird der genervt zugeben, oh, tut mir leid, ich bin echt nicht so gebildet wie du. Ja, das wird nicht passieren. Sondern dieser Basic Talk wird wahrscheinlich nochmal wiederholt werden. Und dann muss ich auch Basic Talk machen. Dann muss ich ihm sowas Geistreiches entgegenhalten wie, das ist nicht ausgedacht. Das sind Fakten. Das sind Fakten. Das sind drei Sätze. Und dann wird er wieder seinen Quatsch sagen. Und dann sage ich aber nicht wieder irgendeinen neuen Aspekt, sondern ich wiederhole nochmal Fakten. Das sind Fakten. Womöglich hört er dann überhaupt auf zu sprechen, verbal etwas zu sagen und macht dann was mit seinem Körper, wendet sich zum Beispiel dramatisch ab, geht quer durch den Raum, macht ein Fenster auf, fängt an mit den Fläschchen auf den Tisch rumklimpern, weiß der Henker, was er macht, holt sein Handy raus und macht da vor meinen Augen irgendwas Dramatisches auf der Tastatur. Keine Ahnung, was er macht. Dann ist für mich klar, gut, er macht jetzt nicht mal mehr Basic Talk. Er macht jetzt Move Talk. Konsequenz, ich muss auch Move Talk machen. Und diese Eskalationstechnik von High Talk zu Basic Talk zu Move Talk, und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt ist er wieder zugänglich, dann wieder zurück zu High Talk, das ist was, das verlernen wir in den oberen Klassen der Schulen, verlernen wir es. Wir verlernen es noch viel mehr an den Unis und wir verlernen es dann, wenn wir dauernd mit Akademikern zu tun haben. Das bringt uns dann jemand bei. Und jemand wie Trump, der haut uns um die Ohren, bis uns Hören und Sehen vergeht.
Ich glaube, das Problem ist, dass es eben nicht die eigenen Ansprüche erfüllt an Diskurs, an Debatten. Nur das Problem ist, wenn ich dann sage, auf dieses Niveau begebe ich mich nicht hinunter, habe ich halt vielleicht schon verloren. Und das finde ich das Spannende, weil wir beide ja der Auffassung sind, Trump, der totale Ignorant. Es stellt sich dann nur die Frage, ist nicht das Ignorieren der Ignoranz des Gegners, des politischen Antagonisten, selbst wiederum eine Form der Ignoranz?
Frau Bayrich, das ist ein sehr empfindlicher Punkt und das betrifft diesen zweiten Stinkefinger, über den wir da vorhin gesprochen haben, das betrifft uns. Weil wir uns in unserer kommunikativen Überheblichkeit, die wir uns halt so über die Jahre antrainiert haben, allen Ernstes denken, dieses begründende, verschraubte Sprechen in Schachtelsätzen, das Sprechen in wissenschaftlichen Anmerkungen, das ist der Standard. Nein, das ist überhaupt nicht der Standard. Der Standard ist, dass viele Leute tatsächlich sich durchsetzen, vor allem wenn es um wirklich was geht, um Konflikten, in heftigen Konflikten. Der Standard ist dann leider, dass Leute sich durchsetzen mit Formeln. Mit ganz kurzen, einfachen Formeln, die in gar keiner Weise originell sind. Und das kränkt uns Intellektuelle, weil wir hätten es gerne anders. Wir haben irgendwie gelernt, dass das, was wir da so an Kommunikationsformen uns antrainiert haben, dass das was Besseres sei. Und allein dieses Kriterium besser, und zwar im Sinn von moralisch besser, da würde ich sagen, das ist des Teufels. Also dieses moralische, ich mache das runter, wenn Sie das so formulieren, ich will mich nicht auf dieses Niveau herablassen, verkennt, dass es erstens gar nicht darum geht, dass ich beleidigend werde. Ich muss also nicht das beleidigende Sprechen kopieren. Es verkennt aber eben auch, dass wenn die Moral da zu früh den Filter davor stellt, dass ich dann nicht mehr lernfähig bin. Und in Wirklichkeit geht es darum, dass ich das Strukturelement, das jemand wie Trump verwendet, und zwar sehr wirksam verwendet, dass ich das durchschaue und in meinem Interesse einsetzen kann. Also was sollte mich denn hindern, wenn ich merke, der sagt hier laufend Sätze mit zwischen 3 und 5 Wörtern? Was sollte mich denn hindern, schlau wie ich bin, gebildet wie ich bin, jetzt mal auf Aristoteles zu verzichten und auf meine super altgriechischen Kenntnisse, sondern auch was zu sagen, was 3 bis 5 Wörter hat? Und Frau Bayrich, das etwas bittere Geheimnis ist, uns, je gebildeter wir sind, umso schwerer fällt uns das. Es fällt uns ganz leicht, unheimlich viel zu sagen. Es fällt uns brutal schwer, ganz wenig zu sagen. Und eine Offensive mit 5 Wörtern zu machen, fällt uns sehr schwer. Und das sollten wir mal verstehen, dass das unsere Form von Ignoranz ist, die es diesen Trump-Ignoranten am Ende leider leicht macht.
Ja, das heißt, letztlich tragen wir vielleicht ein Stück weit Mitschuld, wenn ein Ignorant mit sowas durchkommt. Und witzig, weil Sie es gerade sagen, es fällt uns so schwer, wirklich kurz und prägnant zu sein. Ich habe mir just gestern, weil ich mein Studio hier ein bisschen umgestaltet habe, so einen kleinen Holzklotz bestellt, den ich mir hier irgendwo hin dekoriert. Da steht drauf, nö, einfach nö.
Ja, also das erinnert mich jetzt gerade an eine Szene. Vielleicht erinnern Sie sich am Anfang der Ampelkoalition. Da kam es vor, dass Habeck in Interviews, als es um die Energiewende ging, immer mal wieder praktische Energiespartipps gegeben hatte.
Ja.
Also wie lange duschen und solche Sachen. Und eine Woche, nachdem er das gemacht hat, kam Scholz in eine Talkshow. Und dann ist Scholz gefragt worden vom Moderator, jovial, freundlich, charmant, wie man das halt macht in so einer Talkshow, fragt ihn der Moderator, nachdem er andere Fragen gestellt hat, fragt er also, um das Gespräch weiterzubringen und ihn aus der Reserve zu locken, dann fragt er ihn, Herr, haben Sie auch einen Energiespartipp, einen praktischen Energiespartipp für unsere Zuschauer? Dann macht Scholz eine Pause, guckt ihn an, grinst und sagt laut und deutlich, nö. Und lehnt sich zurück. Und mehr sagt er nicht. Was aber leider den Effekt hatte, vorhersehbar, den Effekt hatte, dass es den Moderator total aus dem Konzept gehauen hat. Ja. Und der Moderator, sprachgewandt wie er war, erstmal nicht mehr wusste, was er jetzt noch sagen soll. Und das genau ist der Effekt. Also Scholz macht da auf so eine Frage, antwortet er mit einem extrem reduzierten Basic Talk, der aus einem einzigen Wort besteht. Er hätte ja auch sagen können, nö, weil ich habe mir folgende Gedanken dazu gemacht, nämlich erstens, zweitens, drittens, wäre aber nicht so wirksam. Ja. Es war viel wirksamer, dieses simple, für Intellektuelle beschränkte Nö in den Raum zu stellen, dann war Schluss.
Scholz hat es sowieso ganz gut drauf. Da gab es ja auch, habe ich auch bei Ihnen gelesen, immer so ein Interview mit 2 Journalisten von der Süddeutschen. Die hat der ja auch so auflaufen lassen und hat überhaupt nicht auf die gestellten Fragen geantwortet. Ich glaube, da ging es darum, da war er gerade neu Finanzminister.
Genau.
Das war dieses Interview.
Da ging es, wenn ich mich richtig erinnere, ging es um eine Haushaltsfrage. Ja. Wie schnell wird jetzt der Haushalt gemacht werden? Dann sagt Scholz, ja, zügig. Dann fragen die Journalisten, Süddeutsche Zeitung, wenn ich mich richtig erinnere, fragen die Leute nach, ja, was soll denn das heißen, zügig? Und dann sagt Scholz, zügig. Heißt zügig.
Ja.
Und damit waren die erledigt. Ja. Da haben die erstmal eine Pause machen müssen, bevor sie weitermachen konnten. Sie merken, unser Ausgangspunkt war Trump, jetzt sind wir bei Scholz. Und schon wenn wir diesen Transfer machen, ist eigentlich offensichtlich, in Wirklichkeit geht es nicht um Trump. In Wirklichkeit geht es um sprachliche Mittel, die besonders beliebt sind bei Populisten, die aber sowieso laufend eingesetzt werden, aber sie sind uns unangenehm und wir gewöhnen uns in der Auseinandersetzung mit solchen Leuten im Zweifelsfall an, das zu ignorieren und zu überhören, und dann machen wir lieber weiter mit unserem Argumentationskatalog und merken dann oft leider viel zu spät, dass wir gerade dabei sind, mit Pauken und Trompeten unterzugehen. Also im Grunde ist Trump einfach nur ein Protagonist. Er ist ein Vertreter von einer besonders effizienten Kommunikationsmechanik, die er einsetzt. Klammer auf, ich glaube nicht, dass er da noch groß drüber nachdenken muss. Er hat sich das inzwischen so antrainiert, dass es vollautomatisch läuft, Klammer zu. Aber das sollten wir uns dann doch ein bisschen genauer angucken, was da eigentlich so großartig funktioniert und wie aufwendig es ist. Und das Bizarre ist für uns, es ist nicht aufwendig. Also wir müssen uns das erlauben, auch so einfach zu werden, wie die andere Seite einfach wird. Und wir sollten uns halt verabschieden von der Vorstellung, nur weil ein Gespräch anfängt, nur weil eine öffentliche Diskussion anfängt, nur weil ein Gerichtssaal betreten wird, nur weil eine Parlamentssitzung anfängt, befinden sich alle Beteiligten in einer Zuhörbereitschaft, in der Bereitschaft, sich tatsächlich auf eine inhaltliche Diskussion einzulassen. Das ist in der Regel nicht der Fall. Das heißt, wenn ich in so eine Situation reinkomme, dann muss ich diese Zuhörbereitschaft überhaupt erst herstellen, statt sie naiv vorauszusetzen. Und damit bin ich mittendrin in dieser Steigerung. High Talk, Basic Talk, Move Talk. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück auf Ihre Frage, was waren die größten Fehler, die Clinton gemacht hat, weil das betrifft dann am Ende auch nicht mehr nur Clinton und Trump. Aber aus meiner Sicht war fast der entscheidendste Fehler, wenn wir mal im Fußballjargon bleiben, sie hat die Räume für den Gegner aufgemacht. Das konnte man ganz toll sehen bei der zweiten Präsidentschaftsdebatte. Findet auch in sämtlichen Firmen und Organisationen laufen statt. Da war es nämlich so, da war am Rand der Bühne saßen in Reihen Zuschauer, die haben Fragen gestellt. In der Mitte standen die beiden Kontrahenten, Trump und Clinton. Und dann stellt einer von den Zuschauern eine Frage, worauf Clinton sich ihm nähert, ganz nah an ihn dran geht und ihm eine Antwort auf seine Frage gibt, was der natürlich toll findet. Jetzt kommt die so nah zu mir, großartig, unterhalten wir uns hier so schön persönlich, toll. Was Clinton dabei völlig außer Acht gelassen hat, ist, dass indem sie sich auf den hinbewegt und dann ganz nah bei ihm steht, dass sie in ihrem Rücken einen riesigen Raum aufmacht für ihren Gegner. Und diesen Raum hat Trump selbstverständlich genutzt. Der ist da die ganze Zeit hin und her gegangen, hat Grimassen gemacht, hat abwehrende Handbewegungen gemacht, hat eine verächtliche Mimik gemacht. Also der hat da sein eigenes kleines Theater veranstaltet, während Clinton nichts davon mitgekriegt hat, weil sie war ja servicebereit und zugewandt und achtsam und wertschätzend mit diesem Typen im Publikum beschäftigt, dessen Frage bestimmt gut beantwortet wurde. Und erst als sie sich umgedreht hat, hat sie vielleicht eine Ahnung gekriegt, was da die ganze Zeit in ihrem Rücken passiert war. Sie war selber schuld. Sie ist sich selbst auf den Leim gegangen vor lauter Argumentations- und Informationsinteresse und hat überhaupt nicht kapiert, dass hier auch sowas wie ein theatralischer und choreografischer Aspekt ungleich wichtiger ist.
Eigentlich auch eine Grundregel damit verletzt. Dreh dem Gegner nicht den Rücken zu. Das gilt ja sowieso immer.
Absolut.
Also unabhängig von den Räumen, die sich ergeben, selbst sich abzuwenden an der Stelle, wo sie stand, hätte ich auch schon nicht, nicht besonders taktisch klug gefunden, weil ich dann ja nicht sehe, was in meinem Rücken passiert. Ja. Und ich weiß es nicht. Ich glaube auch, es ist schon klar, was sie damit erreichen wollte. Nämlich diesem einen Menschen, der die Frage gestellt hat, so ganz direkt, ganz persönlich. Aber das war ja auch gar nicht der Einzige. Es war ja ein größeres Publikum. Und vielleicht ist es da sowieso nicht so schlau, sich auf eine Person zu fixieren, die ja zu fokussieren mit dem Blick von dort, wo sie ist.
Ja, man muss es, also wenn man es macht, man kann es machen, aber man muss es choreografisch machen. Man muss, wenn das eine öffentliche politische Auseinandersetzung ist sowieso, dann muss ich den theatralischen Aspekt dabei mitbedenken und nutzen und einsetzen. Und das Merkwürdige ist ja, Clinton hat ja ein Buch darüber geschrieben, ist leider nie auf Deutsch erschienen, What Happened. Und in diesem Buch über ihre Niederlage schreibt sie auch über dieses Erlebnis. Und dass sie erst kapiert hat, was da passiert ist, als sie sich das nochmal angeguckt hat im Fernsehen und dabei den Ton abgestellt hat.
Faszinierend, ja.
Und also das scheint der Moment gewesen zu sein, wo sie überhaupt erst gecheckt hat, woran sie gescheitert ist. Weil sie hat die ganze Zeit geguckt, was hätte ich denn da, was habe ich vergessen zu sagen, welches Argument kam nicht vor, obwohl ich mich vorbereitet, was stand denn da alles noch auf meiner Checklist? Aber erst als sie das dann ohne Ton gesehen hat, ist ja klar geworden, dass da auf dieser Theaterbühne, und die meisten Meetings in Firmen sind natürlich vergleichbare Theaterbühnen, dass auf dieser Theaterbühne sie völlig untergegangen ist und die Verbalität dabei eine völlig zweitrangige Rolle gespielt.
Zweitrangig. Das finde ich so spannend. Ich fand jetzt gerade dieses Beispiel, wo sie nach vorne geht und er hinten auf der Bühne machen kann, was er will. Ehrlich gesagt finde ich es erstaunlich, dass sie das erst erkannt hat ohne Ton, weil das ist ja sofort zu erkennen. Ich finde das sehr spannend bei den übrigen Fehlern, die sie gemacht hat. Da ist es, glaube ich, sehr viel einfacher, ohne Ton zu erkennen. Zum Beispiel, wie Trump eben am Pult steht und sie nicht. Das sind so Punkte, glaube ich, da fällt es einem leichter, sich drauf zu fokussieren, wenn man nicht hört, was gesagt wird. Aber just diese raumgreifenden Bewegungen von Trump, die er ja übrigens immer macht, das ist ja nichts, das war ja kein neuer Move. Ja, genau. Deswegen fand ich es so erstaunlich, sie ist so eine kluge Frau, wieso hat sie das nicht kommen sehen? Warum haben die Berater das nicht kommen sehen? Ja. Das hat mich überrascht.
Also mich auch, Frau Bayerich. Also als ich mir diese ganzen Szenen nochmal angeguckt habe, die kann man ja bis heute noch auf YouTube sehen, das ist schmerzlich. Es ist schmerzlich zu sehen, wie da eine intellektuell super ausgestattete Frau untergeht, obwohl sie es besser weiß. Obwohl sie besser munitioniert ist, gründlicher vorbereitet ist und sie geht unter wegen genau solcher Dinge. Ich meine, diese kleine Szene, wo sie da auf diesen Zuschauer zugeht, um ihm was zu erklären, man könnte sagen, das ist so ein typisch horizontaler Reflex. Weil ich will auch in so einer Auseinandersetzung eine Zugehörigkeit herstellen. Ich will eine Beziehung herstellen. Okay, und jetzt ist da dieser Typ, der fragt mich was. Okay, Mensch, ich bin jetzt zugewandt. Ja, so, jetzt gebe ich diesem Zugewandtheitsmagnetismus nach. Geh da hin und red mit dem, boah, jetzt fühlt er sich toll. Ja, er liebt mich. Ja, großartig. Ja. Dass ich dabei politisch, während ich dem diese ganze Zuwendung gebe, dass ich dabei politisch gerade untergehe, ja, das kapiere ich dann erst.
Sie haben da so ein zauberhaftes Bild für geschaffen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie war es? Intellektuelles Einhörnchen. Eichhörnchen. Wie ein intellektuelles Eichhörnchen hat sie gewirkt. Und ich ergänze mal, und dann kam die Walze Trump und ist einfach drüber gefahren. Ja, schade um das Nüsschen.
Ja, ich finde, genau, also so ein intellektuelles Eichhörnchen, das da ein Argumentationsnüsschen und ein Informationsnüsschen eifrig zusammengesammelt hat und dann kommt da so ein Typ, dem ist es völlig, völlig egal, was du da in deinem kleinen Nest für Argumentationsnüsschen gesammelt hast, der macht da ganz andere Sachen.
Der kommt Nussknacker, ein- und zweisilbig, ja.
Interessanterweise war es ja bei Harris dann anders. Also wenn wir mal diesen Sprung machen in das Jahr 2024. Schon die Anfangsszene zwischen Clinton und Trump war ja eine Szene, wo Clinton einen enormen Fehler gemacht hat. Also man muss sich vorstellen,
Handshake.
Die Bühne. die Bühne, in der Mitte sitzen die Moderatoren und dann kommt von rechts und links auf das Zeichen der Moderatoren, kommen beide gleichzeitig auf die Bühne. Trump von links, Clinton von rechts. Trump ist nur einen Meter auf der Bühne, da streckt er schon seine Hand aus, streckt er seine Hand ausgestreckt dieser Frau entgegen. Clinton kapiert noch gar nicht, was los ist und sieht aber jetzt diese ausgestreckte Hand und es ist völlig klar, sie muss ihm halt jetzt auch die Hand geben. Sie kann da keinen Affront draus machen. Und für den Zuschauer sieht es so aus, als würde sie wie so eine Marionette jetzt von dem gezwungen, ihm die Hand zu geben. Okay, dann gibt's ihm halt die Hand und grinst so ein bisschen dazu, wie man es halt machen muss. Und dann hält er ihre Hand fest und tätschelt ihr dann noch auf den Handrücken. Und damit ist eigentlich schon klar, wer hier in diesen ersten 10 Sekunden die Oberhand hat. Und Clinton kann sich dann endlich losmachen und hinter ihr Pult flüchten.
Ja.
Aber schon da ist klar, das wird leider blöd werden. Ja. Und wenn man sich dieselbe Szene...
Ja, weil sie muss ja wie so ein kleines Schulmädchen auf ihn zulaufen, weil er die Hand ausgestreckt hat. Ja, sie muss ja auch noch hintabern. Ganz
genau. Und wenn man sich aber die parallele Szene anguckt mit Harris... Harris hat es völlig anders gemacht. Da stehen wieder 2 Pulte, dann kommen die auf die Bühne. Trump, offensichtlich ein bisschen verunsichert, weil er weiß, wie rhetorisch gewandt Harris ist. Er will nicht in die Mitte der Bühne gehen und irgendwie Handshakes machen. Nein, er geht gleich zu seinem Pult. Also es sieht so ein bisschen aus, als würde er sich hinter seinem Pult verstecken. Und was macht Harris? Harris macht was ganz Großartiges. Harris bleibt nämlich nicht an ihrem Pult stehen, sondern geht straight zu Trump hin, bleibt auch nicht in der Mitte der Bühne stehen. Nein, sie geht immer noch weiter. Sie geht bis zu seinem Rednerpult. Dann hält sie ihm die Hand entgegen. Da muss er halt ihre Hand nehmen. Und dann stellt sie sich vor, als hätte er noch nie gehört von ihr. Sie sagt nämlich dann zu ihm, Kamala Harris. Und dann... Okay, also das ist schon eine völlig andere Attitüde, ein völlig anderes Bewusstsein von theatralischem Auftreten in so einem Kontext, als es Clinton bei 3 Terminen jemals gemacht hat. Dann geht sie wieder gemessenen Schrittes zurück an ihren Platz, aber sie hat schon gepunktet. Und so geht's weiter. Also Harris war im Vergleich zu Clinton jemand, die kapiert hat, wie diese Steigerung funktioniert, wie dieser Basic Talk funktioniert. Und sie hat selber ein paar Mal einfache Botschaften ganz bewusst wiederholt. Also das ist bestimmt auch was so eine Staatsanwältin in amerikanischen Prozessen, die ja auch theatralische Veranstaltungen sind, ein bisschen theatralischer als bei uns, das hat die da bestimmt auch trainiert. Und das hat sie auch eingesetzt und das hat auch wirklich funktioniert. Also einen der Höhepunkte fand ich, wo Trump irgendwas sagt und sie dann den Arm ausstreckt, also einen ganz großen Move-Talk macht, den Arm ausstreckt, zu ihm hindeutet und dann 5-mal hintereinander sagt, This is a man, das ist ein Typ, der, und dann kommt ein Punkt nach dem anderen, der andere Diktatoren liebt. This is a man, das ist ein Typ, der sexistisch Frauen behandelt. This is a man, das ist ein Typ, der, und dann kommt noch was. 5-mal hintereinander, und das muss man erstmal drauf haben. Diesen Basic Talk 5-mal hintereinander so jemandem reinzudrücken. Und das Mindeste, was man mit sowas erreicht, ist Gleichstand. Wenn nicht sogar eine Überlegenheit.
Ja. Ist mir auch aufgefallen, dass sie offensichtlich ganz andere Berater hatte. Sie ist ganz anders aufgetreten. Ich glaube auch, dass vieles aus dem beruflichen Umfeld kommt, gerade aus einem System, wo man ja eine Jury sitzen hat vor Gericht.
Genau.
Das heißt, dass man agiert da ja ohnehin ganz anders, sehr viel mehr bedacht auf Wirksamkeit. Ja, das ist ja tatsächlich eher so ein bisschen, will ich sagen, schauspielerisch, aber ganz anders als bei uns in Deutschland. Ich glaube aber auch, dass sie wahnsinnig gute Berater hatte, die anders denken, als die von Clinton gedacht haben. Das hat man an vielen Stellen gemerkt, auch was so die Öffentlichkeitsarbeit noch anging auf Social Media. Ganz andere Aspekte in den Vordergrund gestellt. Und mir ist ein paar Mal aufgefallen, dass Harris wirklich auch mit Grimassen gearbeitet hat, während Trump gesprochen hat.
Ja.
Das war ja auch ganz neu. Jetzt so im Verhältnis zu Clinton, fand ich sehr beeindruckend. Und was finde ich, im aktuellen Wahlkampf, vielleicht weil ich mich mit dem mehr befasst habe, noch mehr aufgefallen ist bei Trump als zuvor. Und das ist ein Punkt, das fällt uns Anwälten, glaube ich, besonders schwer. Trump macht ja noch nicht mal vor korrektem Satzbau Halt, beziehungsweise den über den Haufen zu schmeißen, aus strategischen Gründen. Aus PR-Sicht, das ist ja mein Part zusätzlich zum Anwaltsjob, absolut nachvollziehbar, völlig klar. Aber das ist ja auch so ein Punkt, den er wirklich wahnsinnig erfolgreich einsetzt.
Also
das Wichtige am Ende.
Ja, ganz genau. Also es gibt da eine ganze Reihe von linguistischen Untersuchungen darüber, welche Sprachmuster Trump verwendet. Und die stellen alle fest, der biegt die Sätze so hin, der bricht die Satzkonstruktionen so, dass man sich dann am Ende fragen muss, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Aber eben immer so, dass am Schluss die Katastrophenbotschaft kommt.
Tremendous.
Das tremendous, ja, genau. This is bedlam. This is bedlam. Dreimal hintereinander, er sagt irgendwas und immer das letzte Wort ist dann irgendwas, ob es jetzt in den Satzbau reinpasst oder nicht, aber immer das letzte Wort ist irgend so ein Ding, was er eben unbedingt unterbringen will. Ich meine, wir müssen uns da darüber im Klaren sein, das unterschätzen wir in Deutschland, weil wir es einfach nicht mitgekriegt haben. Trump ist durch und durch eine mediale Persönlichkeit. Der hat ein Medientraining hinter sich. Es gibt kaum jemanden auf der politischen Bühne in den USA, der ein vergleichbares Medientraining hinter sich hat. Diese Fernsehserie The Apprentice, die in den USA gelaufen ist, die hat dem zu einer Präsenz verholfen, bis in die letzten kleinen Dörfer in den Appalachen. Da konnte Harris überhaupt nur träumen davon. Und das hat er geschafft, immer mit einfachen Botschaften. Also der ist ja gefilmt worden in geschmacklosem Reichtum, in einem völlig absurden Gold und Gold in Gold Ambiente, wie sich Unterschichten das Leben eines Lottomillionärs vorstellen. Und das ist so.
Ich habe Putin auch ganz gern.
Ja, klar. Ja, gut. Also Sie und ich, wir könnten jetzt sagen, ist er geschmacklos, ja. Ist auch kitsch, ja. Okay, gut. Aber jemand, der arbeitslos ist, von Sozialhilfe lebt oder keine Krankenversicherung mehr hat, wenn der dann so einen Star sieht, das findet er natürlich total anziehend, ja. Und daraus ist ja dann ein Basic Talk entstanden, den er in jeder Sendung wiederholt hat, wenn er wieder jemanden rausgeschmissen hat. Und das ist geradezu sprichwörtlich geworden in den USA. You are fired. You are fired. Das sind drei Wörter. Das ist ein unbezahlbar bekannter Basic Talk. Und das Interessante war, dass in der Konfrontation, wo es dann um die letzte Präsidentschaftswahl ging, Harris hat genau diesen einfachen Basic Talk, you are fired, gegen ihn verwendet. Weil sie an einem Punkt sagt, you have been fired by 81 million Americans.
Stimmt, ja.
Und dieses, da konnte man richtig sehen, wie ihn das ärgert. Indem sie ihn selbst zitiert, you were fired by 81 million Americans. Da konnte man so richtig sehen, wie ihn das aufbringt. Alles andere, was sie vorher inhaltlich gemacht hat, hat ihn nicht besonders interessiert. Aber das hat ihn getroffen. Naja, also wir reden jetzt hier über die großen politischen, über so eine große politische Auseinandersetzung, aber in Wirklichkeit, Frau Bayrich, in Wirklichkeit reden wir über das, was in Firmen und Organisationen und Arbeitskontexten jeden Tag in Deutschland passiert und in den...
Die Trumps sind überall.
Ja, die Trumps sind überall und auch in Parteiorganisationen, in Kirchen, in Werkshallen, in Anwaltskanzleien. Überall sind die und die Mechaniken sind überall dieselben. Allerdings die Gegenmittel auch.
Ich finde einfach nur, dass nicht ohne Grund haben sie sich wahrscheinlich in einem Großteil des Buches natürlich mit Trump befasst als Beispiel. Wir alle kennen das, wie Sie sagen, tagtäglich im Büro. Aber ich finde, man kann es an Trump einfach so wunderschön erkennen, was da passiert. Und dann hat man so ein Beispiel und wenn man diese Taktiken im Kopf hat, das ging mir mit allen ihren Büchern so, geht man ja ganz anders durch den Alltag. Und ich denke mir dann immer, wenn mir irgendjemand begegnet, egal ob ich den kenne oder nicht mehr kenne, ich nehme ja manchmal auch einfach nur Situationen wahr. Ich bin beruflich viel unterwegs, auch auf Konferenzen und immer wieder wird man Zeuge solcher Situationen. Und ich denke mir dann immer, ach guck, er ist auch ein kleiner Trump.
Ja,
so, das ist ja einfach nur ein Sinnbild, das einem dabei hilft, zu erkennen, was sich im eigenen Umfeld abspielt. Und ein Beispiel, das einem bestimmt immer wieder begegnet, das ist diese Methodik des schlichten Abstreitens, die Sie vorhin schon ins Feld geführt hatten. Und auch das ist für uns Anwälte gar nicht so einfach einzusetzen, weil wir es natürlich gewohnt sind, rein prozessual schon qualifiziert bestreiten.
Ja.
Nicht einfach bestreiten. Einfaches Bestreiten reicht nicht, ich muss qualifiziert bestreiten.
Ja.
Trotzdem wirkt dieses ganz schlichte Abstreiten, ich will es nicht sagen leugnen, weil manchmal kann man ja auch einfach Dinge abstreiten, die sich in der Grauzone befinden. Lügen ist natürlich wieder was anderes, das kann ich jetzt meinen Kolleginnen und Kollegen nicht empfehlen. Aber abstreiten oder bestreiten, worin liegt der Zauber? Wenn eine Person mir dieses oder jenes vorwirft, an den Kopf knallt und ich sag einfach schlicht, stimmt nicht.
Frau Bayrich, ich glaube, die Frage ist, wie lang sagen Sie das?
Falsch. Ich sage das so oft, bis der andere auch aufhört. Aber das Ding ist, ich habe mir das tatsächlich schon vorgestellt und ich muss es gestehen. Vielleicht, Sie durften ja im Podcast schon sagen, dass ich auch ganz gern vertikal kommuniziere.
Mhm.
Ich stelle mir das köstlich vor. Mhm. Wenn jemand mir, also in Trump-Manier, ja auch ohne Begründung irgendwas an den Kopf knallt, dies und jenes, dann sage ich, falsch. Dann wird das wiederholt. Ich sage, falsch. Und beim dritten Mal sage ich, fahr halt und zieh das noch in die Länge. Ich glaube, ich hätte fast Spaß dran, wenn ich ehrlich bin.
Ja, Frau Bayrich, ich meine, das ist ja schon hohe Kunst. Die meisten Leute, die Fakten gesättigt in Meetings kommen, super vorbereitet sind, ein bestimmtes Projekt verteidigen oder durchsetzen wollen, die reagieren so nicht. Also da ist die Abteilungsleiterin, die hat hier ihr Projekt, das sie da vorstellt, dann gibt's darüber eine Diskussion, dann sitzen 6 oder 7 Leute im Raum und dann sagt jemand, das stellt sich nicht dar. Er sagt nicht mal, das stellt sich mir nicht dar, ja, sondern nee, er macht's gleich so pompös, als würde das weltweit gelten, ja.
Das auch beliebt, überzeugt nicht. Überzeugt nicht, ja, ohne Begründung, ja, überzeugt nicht.
Ganz genau, das überzeugt nicht. Also es ist schon wirksam genug, wenn jemand sagt, das überzeugt mich nicht. Schon das ist wirksam. Aber es ist natürlich noch viel wirksamer, wenn da so Urbi et Orbi mäßig in den Raum gestellt wird, das überzeugt nicht. So eine Headline. Ja, also so eine weltweit geltende Wahrheit wird jetzt verkündet und du musst da jetzt zuhören. Ja, das überzeugt nicht. Oder das überzeugt niemanden.
Oh ja.
Oder das überzeugt niemanden da draußen.
Ja.
Oder irgendwie sowas. Okay, was macht dann diese arme Abteilungsleiterin, die auf eine argumentative Kritik eingestellt ist, aber jetzt kommt also sowas. Das ist ja kein Argument, das überzeugt nicht. Okay, also wenn sie so ein horizontales Eichhörnchen ist, dann wird sie nochmal ein paar wichtige Eckpunkte aus dem Vortrag, den sie gerade gemacht hat, wiederholen. In der Hoffnung, dass...
Ah, um zu versuchen, dass sie doch noch überzeugt, das noch zu retten.
Dass sie doch noch die Sache retten kann. Und dann sagt er womöglich ganz entschieden mit so einem Kopfschütteln, das überzeugt nicht. Ach so, womöglich sogar ein bisschen Mitleid.
Oh, wie eklig.
Das überzeugt nicht. Das überzeugt nicht. Okay, was soll dann die arme Frau machen? Also, wenn sie merkt wahrscheinlich langsam, wie ihr die Fälle wegschwimmen und wenn es dumm läuft, fängt sie nochmal an, aber ahnt, dass sie jetzt gerade dabei ist, unterzugehen. Nur weil sie nicht verstanden hat, dass diese argumentative Ebene in der Sekunde, wo die andere Seite sagt, das überzeugt nicht, da ist diese Argumentationsebene verlassen. Also sie muss jetzt weg von diesem High Talk, weil dieses das überzeugt nicht ist ein Basic Talk. Es ist unter 10 Wörtern, sogar in dem Fall unter 5. Geniale 3 Wörter, ganz toll. So, dann ist die Regel, okay, dann musst du diesen High Talk verlassen, dann musst du auch Basic Talk machen.
Auch Basic Talk. Also, wie wär's mit funktioniert aber?
Wollen wir es mal, ja, Frau Bayrich, wir machen es mal, ja? Sie sind die Abteilungsleiterin, ja, Sie haben jetzt hier gerade Ihren...
Ich bin die Abteilungsleiterin.
Ja, Sie haben jetzt hier gerade Ihren...
Ich habe hier auch einen Flipchart und... Genau, okay. Genau, ich habe einen Flipchart, habe alles Mögliche erklärt.
Ja, und ich bin, Strategie. Ich bin der andere Abteilungsleiter, hier sitzen noch ein paar Kollegen und ich sage jetzt, das überzeugt nicht.
Es funktioniert aber.
Das überzeugt nicht.
Es funktioniert.
Es überzeugt nicht.
Funktioniert.
Überzeugt nicht. Es überzeugt niemanden. Und die Zuhörer können ja jetzt nicht sehen, was Sie machen, Frau Bayrich.
Richtig.
Das heißt, Sie gucken nur, Sie gucken mich nur an und nicken grinsend mit dem Kopf. Langsam grinsend.
Ich habe mich der Kamera etwas zugebeugt, um einen kleinen Move-Talk. Also ich wäre im Raum wäre ich etwas nach vorne gegangen. Und ich habe beim zweiten Mal noch, das haben Sie jetzt wahrscheinlich auch nicht gesehen, ich habe noch einmal habe ich die Hände in die Hüften gestützt. Gut, dass Sie dran denken, weil ich sehe Sie ja, ich habe das jetzt komplett vergessen. Einmal die Hände in die Hüften gestützt und einmal habe ich noch mit dem Zeigefinger nach vorne gedeutet und noch so ein einfach stumm genickt mit hochgezogener Augenbraue.
Also Frau Bayrich, Sie sind ein schwieriger Partner, weil Sie wissen ja, wie es geht, ja? Während viele andere Leute wissen nicht, wie es geht.
Entschuldigung.
Aber der entscheidende Punkt jetzt bei dem, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, die eine Seite, also würde man vermuten, die vertikale Seite, hat überhaupt keine Hemmung, auf den Putt zuzusteuern. Während die andere Seite, die horizontale Seite, sich dafür verantwortlich fühlt, dass es inhaltlich weitergeht, und ein Putt befürchtet. Und jetzt die Preisfrage. Wenn da also zwei Leute sind, die beide Basic Talk machen, und es ist so eins zu eins, zwei zu zwei, drei zu drei, und so geht das Ganze weiter. Welche Seite wird ein Putt am längsten durchhalten? Ja, sehr wahrscheinlich der Vertikale. Der oder die Vertikale, der wird es länger durchhalten. Weil die oder der überhaupt keine Hemmung hat, dass das Ganze an die Wand fährt.
Ja.
Während die Horizontalen sich dafür zuständig fühlen, dass das Gespräch weitergeht, dass eine gute Stimmung herrscht, dass da was rauskommt aus dem Meeting und deswegen im Zweifelsfall bereit sind, Kompromisse zu machen oder irgendwas zurückzunehmen. Und in Wirklichkeit würde ich empfehlen, das ist was Clinton auch nicht kapiert hat, voll auf das Putt zu setzen. Voll auf das Putt zu setzen und im eigenen Interesse das komplett auszureizen, weil sehr wahrscheinlich wird dann irgendeine dritte Partei eingreifen,
ja,
das mit dem Putt zu viel wird. Aber Sie selber sollten da nicht zurückgehen.
Ja.
Also bei Clinton war es ja so, sie greift ihn an wegen der Einkommensteuer und dann sagt Trump falsch. Wenn sie sich eingelassen hätte auf so eine Putt-Strategie, dann hätte sie ihm antworten können, richtig. Dann sagt er wieder falsch. Dann sagt sie, das ist richtig. Dann sagt er falsch. Dann sagt er, das ist richtig. Falsch, richtig, falsch, richtig, falsch, richtig. Horizontale Leute sagen angesichts von so einem Verhalten, das ist ja wie im Kindergarten. Was soll der Scheiß? Das bringt doch jetzt überhaupt nichts. Aber das ist ein kommunikativer Vorgang, der ein eigenes politisches Gewicht hat. Und irgendwann wird es aufhören, entweder weil die andere Seite merkt, ist mir zu blöd, ich will jetzt tatsächlich wieder auf die Sache kommen und dann eine sachliche Äußerung macht.
Moderator.
Dann sind wir wieder auf Halter.
Ja, oder der Moderator hätte.
Sehr gut. Oder der Moderator greift ein und unterbindet es. Oder ein Chef oder eine Chefin. Ist alles recht. Nur vorzeitig so eine schöne Pattsituation abbrechen, würde ich nicht.
Ja, aber ich glaube, man muss einfach sich vergegenwärtigen, dass, und bleiben wir einfach wieder beim Beispiel Trump oder bei seinem persönlichen Antagonisten, ein Unentschieden ist ja schon mal ein Fortschritt.
Gegenüber solchen Trumps, auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, da muss man einfach, vielleicht ist es ganz sinnvoll, dass mit jemandem, mit dem man sich wirklich gut versteht, wenn man jetzt jemanden in seinem Umfeld hat, der einen immer wieder schachmatt setzt mit genau solchen Strategien, dass man das vielleicht mal übt.
Ja, das würde ich sowieso machen.
Mit jemandem, der einem wohlgesonnen ist, weil jetzt mal ganz banal, Herr Mudler, das zu lesen, zu wissen, ist das eine.
Ja.
Das auszuhalten, wenn ich sage, doch, und der andere sagt, nee. Und dann sage ich, doch. Man kommt sich spätestens beim dritten Mal ein bisschen bescheuert vor.
Ja.
Und es dann trotzdem durchzuziehen.
Ja.
Deswegen würde ich fast sagen, ey, probiert das mal aus. ob man das aushält, weil ich glaube, das ist auch, ich meine, wir mögen uns ja und ich fand das jetzt eben auch schon so, jetzt muss er aber mal langsam aufhören, ne? Jetzt ist gut. Und dann dachte ich, nee, das ist ja eine Aufzeichnung, ich ziehe das jetzt durch bis zum bitteren Ende und wenn wir in einer Stunde noch so da sitzen, aber das heißt, es sitzen sich ja zwei Menschen gegenüber, die sich wohlgesonnen sind, wenn das jemand ist, den man sowieso auf die andere Seite stellt. Das ist so wahrscheinlich ein ganz guter Tipp, immer vorher mal wirklich erproben, ob man das hinkriegt.
Absolut, Frau Bayrich. Also ich meine, das empfiehlt sich sowieso. Also je weitreichender so eine Gruppe sein wird, je weitreichender so ein Meeting sein wird, das kann ich ja oft vorhersehen. Je wichtiger das ist, umso mehr sollte ich solche Sachen vorher durchspielen. Ich habe ja in diesem Buch mit Ignoranten sprechen mir ja auch mal den Spaß gemacht, auf 1,5 Seiten nur mal so ein paar Formeln aufzuschreiben, die im Grunde universell zu jeder Tages- und Nachtzeit in jedem Meeting, egal zu welchem Thema, immer einsetzbar sind. Ja. Und inzwischen kopiere ich mir das raus für Coachings. Und wenn es um solche blöden Meetings geht, um die Frage, wie kann ich mich wehren in solchen Meetings, dann kopiere ich das, lege es meinem Klienten auf den Tisch und sage, machen Sie mal die Augen zu und tippen Sie mal auf diese Seite. Und da stellt sich raus, es passt immer.
Ja, ich hab sie gerade schnell aufgeblättert. Ja. Die sind so allgemein, wirklich jede Situation. Das lässt sich nicht darstellen. Ja.
Ja.
Geht immer. Das lasse ich mal so stehen. Man muss das Rad doch nicht nochmal erfinden. Ja. Ist ja völlig egal, worum es geht, in welcher Branche.
Ja.
Das erledigt sich von selbst.
Ja, das muss man unterfüttern.
Das muss man mal zu Ende denken. Ist auch schön abgewürgt.
Es geht um die große Linie. Es geht um die große Linie vorbei.
Ja. Es geht um die
Das muss doch einfacher gehen.
Das hier ist nicht der öffentliche Dienst.
Da draußen läuft es anders. Und so weiter und so weiter. Und in Wirklichkeit sind es eben eine Sonderform des Basic Talks, nämlich eine Formel. Und so ein Formelkatalog kann ich eigentlich nur empfehlen. Das sollte man in jedem Meeting dabei haben.
Wissen Sie, was meine Lieblingsformel ist? Die finde ich so mächtig. Das ist alternativlos.
Ja. Ja.
Ich mag es gern gleich ganz hier oben.
Ja.
Das ist alternativlos. Finde ich richtig, richtig gut. Vielleicht habt ihr euch da jetzt ein bisschen was gleich gemerkt und mitgenommen. Und vielleicht, um das nochmal so ein bisschen, weil wir das ja eben so ein bisschen hier unter uns gespielt haben und ich ja versucht habe, mich auch, das ist ja auch für Meetings ganz gut, die online stattfinden, dieses größer machen, ne, näher an die Kamera ran und manchmal dabei eben auch schweigen. Das haben Sie in Ihren anderen Büchern ja auch schon behandelt. Da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen. Man kann ja Basic und Move Talk kombinieren oder eben nur Move Talk anwenden. Und Sie haben mal gesagt, Move Talk ist wie ein lautes Schreien.
Ja.
Und dieses Schreien hat man jetzt natürlich eben im Audio nicht gehört, im Video vielleicht schon. Ich werde gucken, dass ich zumindest den Schnipsel dazu rausziehe. Und das ist ja was Trump wirklich alle Nase lang macht und was wir uns im Alltag viel deutlicher angewöhnen sollten. Was sind denn jetzt so schöne Move-Talks, die ich zum Beispiel mit diesen Formeln, die wir eben hatten, noch kombinieren kann?
Ja, ich meine, das Allersimpelste ist natürlich ein Kopfschütteln. Funktioniert online natürlich auch perfekt und funktioniert online sogar dann besonders toll, wenn ich meinen Kopfschütteln mache und mich dabei dann ganz langsam der Kamera nähe, so nahe, bis mein Gesicht den ganzen Bildschirm ausfüllt. Dann kann ich das ganz langsam machen. Ja, das ist ja, ich meine, wenn Sie das in einem Online-Meeting machen, Da können Sie jemanden schreddern. Einfach mit sowas. Ja? Oder jemand sagt was und dann beschäftigen Sie sich demonstrativ und akustisch vernehmbar mit nichts anderem und möglichst laut als mit den Getränken auf dem Tisch. Sie nehmen sich eine Flasche und fragen laut jemand anderen, willst du noch einen Schluck? Obwohl es hier jetzt gerade um eine ganz zentrale Sachaussage geht. Sie können,
Handy nehmen oder E-Mail schreiben,
ja,
vielleicht
auch. Das ist sowieso. Das ist ein Move-Talk, der ja, wissen Sie, das Tragische ist ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Move-Talk zu machen. Also mit dem Körper sich im Raum in einer kleinen oder großen Weise bewegen. Es müssen nicht mal große Bewegungen sein. Nur das Tragische ist, dass horizontale Leute diesen Move Talk ja oft gar nicht identifizieren und schon gar nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen und ihn deswegen ignorieren.
Das ist ja, glaube ich, ein ganz großer Fehler, ne? Move Talk ignorieren, ganz schlecht.
Darf man nicht. Deswegen, Sie haben mich ja vorhin zitiert mit der Aussage, Move Talk ist wie lautes Schreien. Ja, aber Horizontale schaffen es trotzdem, das zu überhören.
Mhm.
Im vertikalen System ist Move Talk wie lautes Schreien. Es gibt keine höhere Eskalationsstufe als ein Move Talk. Und das dann zu übersehen aus Hilflosigkeit, weil ich nicht weiß, was ich damit dann anfangen soll, das rettet mich leider überhaupt nicht. Ich muss auf diesen Move Talk.
Was mache ich dann? State the obvious promptly?
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Das offensichtliche Aussprechen?
Das wäre eine Möglichkeit. Also Möglichkeit eins, im Grunde, es gibt vielleicht so drei Möglichkeiten auf einen Move Talk zu reagieren, der mich gerade jetzt stört und womöglich unterbricht und lahmsetzen soll. Und das eine ist, ich beantworte Move Talk auch mit Move Talk. Ich mach dann eben auch was im Raum. Bewege auch meinen Raum, setze mich anders hin, verschiebe meinen Stuhl, mache da irgendwas mit meiner Fahrradtasche auf dem Tisch, ratsch, Klettverschluss aufreißen, irgendwas. Möglichkeit eins, Möglichkeit zwei, ich nehme eine Rangklärung vor, scheint gar nichts mit dem Move Talk zu tun zu haben, erwischt aber ein vertikales Gegenüber komplett, übrigens auch was Clinton dauernd verpennt hat, weil Clinton hat dauernd von Donald geredet. Donald, 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 Donald.
Ja.
Während Trump dauernd von Secretary Clinton geredet hat. Secretary.
Er hat sich noch nicht mehr angesprochen, sondern.
Nein. Und dann hat er über sie geredet, als wäre sie nicht da, indem er nur ihre Funktion verwendet hat. Das kann ich auch machen. Also eine Rangklärung, indem ich dann jemandem sage, der gerade einen störenden Move Talk mache. Du bist Abteilungsleiter in der Firma Y. Pause. Ich bin Abteilungsleiterin in der Firma Y. Oder du bist der Azubi. Ich bin die Ausbildungsleiterin. Wirkt meistens schon Wunder. Dritte Möglichkeit, ich spreche das Offensichtliche aus. Muss man handwerklich aber richtig machen, weil wenn ich es bewerte, mache ich es falsch. Ich spreche wirklich nur das Offensichtliche aus. Ich beschreibe es. Also der Typ, der im Meeting sein Handy rausholt und da irgendwas drauf rumtippt, da sollte ich dem nicht sagen, es kotzt mich an, dass du jetzt hier auf deinem Handy wieder rummachst, sondern nur das Offensichtliche aussprechen. Also ich spreche aus, indem ich sage, du tippst auf deinem Handy herum. Da wird er vielleicht noch was sagen. Das erste Mal wird er vielleicht sagen, ja und, muss jetzt sein. Gut, da gehe ich nicht drauf ein. Ich sag nur, wenn er weitermacht, sage ich es ein zweites Mal. Du tippst jetzt auf deinem Handy herum. Ich sag's auch nicht mit einem angepissten Tonfall. Einfach so ganz neutral. Ja, so Nachrichtensprecher. So, dann sagt er vielleicht schon, ja, ich bin gleich fertig. Ganz wichtiger Kundenkontakt. Ich bin gleich fertig. So, und dann sage ich ihm das dritte Mal, du tippst auf deinem Handy herum. Spätestens dann wird er genervt sein. Vielleicht muss ich es sogar noch ein viertes Mal machen, aber dann hört er auf. Und zwar nur, indem ich das ausgesprochen habe, was da gerade vor meinen Augen passiert. Mehr ist gar nicht nötig. Ist ein ungeheuer mächtiges Tool.
Aber da muss man erstmal drauf kommen. Deswegen glaube ich auch, dass man sich damit intensiv befassen muss, damit man diese Dinge parat hat, wenn es drauf ankommt. Weil ich bin ehrlich, das hätte ich jetzt nicht viel drüber gelesen, würde mir das wahrscheinlich nicht einfallen. Also ich glaube, ich hätte sowas nicht durchgehen lassen. Ich hätte dann gesagt, ich hätte es bewertet, fürchte ich.
Mhm.
Ich hätte wahrscheinlich sowas gesagt wie, spannend.
Mhm.
So viel Durst nach so wenig Worten.
Mhm. Ja, Frau Bayrich, das ist halt, ja, sagen wir es mal so, das ist die Slippery Road, auf der Sie sich dann begeben, einfach weil Sie ironisch werden. Und das Miese ist halt, wenn Sie einen Konflikt haben, womöglich mit Publikum, mit vertikalen Leuten, dann nützt es Ihnen überhaupt nichts, ironisch zu werden.
Ja.
Weil die andere Seite ist überhaupt nicht daran interessiert, irgendwelche Lacher auf die Seite zu ziehen oder die eigene Bildung rauszustellen oder eine besonders gelungene Formulierung unterzubringen. Die andere Seite will einfach nur Recht haben und sich durchsetzen.
Absolut. Ich glaube, das ist so das, was, glaube ich, dann... Vielleicht ist es der Moderationshintergrund, dass man versucht, die Situation zu unterbrechen, aber gleich noch in Lacher zu landen, wenn man eh schon dabei ist. Ich werd das aber mal verinnerlichen.
Es ist so ein kleiner, hilfloser Trick. Also es ist eigentlich ein horizontaler Trick. Über den Umweg, ich mache eine ironische Bemerkung, obwohl wir jetzt hier einen totalen Dissens haben, und ich versuche über diese, wenn du da ein bisschen drüber lachen kannst, dann finden wir vielleicht noch eine kleine Gemeinsamkeit. Das ist so ein kleiner Versuch.
Ach so, nee, ich hätte mich eher an das Publikum mit dem, der Witz wäre an das Publikum adressiert gewesen, nicht an die Person.
Ach so, ah ja.
Da hätte ich versucht, naja, wie auch immer, ich werde das mal verinnerlichen. Auf jeden Fall hätte ich dazu nicht schweigen können. Das kann ich nicht. Also wenn jemand so mit ganz viel Geräusch klappert und so, ne, und meinen Vortrag damit stört.
Ja, nur Ironie halte ich für das ist für Sie, wenn Sie die Ironie aussprechen, da können Sie dann stolz drauf sein, dass Sie das ironisch untergekriegt haben oder dass Sie schlagfertig waren. Aber das muss noch lange nicht heißen, dass das die Situation stoppt. Also Vertikale, die gerade eine kommunikative Aggression machen, werden in der Regel nicht durch Ironie gestoppt.
Aber deswegen sprechen wir ja. Es wäre ja schlimm, wenn ich schon alles beherrschen würde am Motler. Dann hätten wir nicht so viel Gesprächsbedarf. Ich freue mich da ja immer drüber. Vielleicht, weil wir aber den Titel ja so schön gewählt hatten, Women in Male Fields. Das ist ja auch so ein Punkt, der gerade ganz viele Kolleginnen beschäftigt. Der ist jetzt nicht so unmittelbar Trump. Vielleicht auch nicht unmittelbar das, was einem vielleicht mal so als Move Talk oder so entgegengebracht wird von Vorgesetzten oder im beruflichen Umfeld, ist immer ein Thema, das viele Frauen gerade wahnsinnig beschäftigt und das man so ein bisschen Spiegel vorhalten soll. Und vielleicht, jetzt wo wir schon den absoluten Kommunikationsstrategen hier sitzen haben, haben Sie mal ein paar feine Entgegnungen parat. Wie kann man sowas aushebeln? Das sind ja diese klassischen Sprüche, die da kommen. Mäuschen, mach mal Platz, ich zeig dir das mal. Ich erkläre dir das mal.
Ja, das wäre zum Beispiel was, da könnten Sie sofort eine Raumklärung vornehmen. Also dazu müsste ich wissen, sind Sie der Typ, der da Mäuschen sagt, ist das jemand Gleichrangiges oder ist es ein Vorgesetzter? Oder,
Ich glaube, bei vielen war es in dem Fall, ich denke mal, bei vielen war es gleichrangig.
Okay.
Und es gab aber auch Konstellationen, die ich gelesen habe, da war es der Vorgesetzte.
Okay, dann ist das Allereinfachste, was Sie machen können, dass Sie ganz kühl sagen, also das Allerwichtigste wäre vielleicht, dass Sie nicht sofort reagieren. Also nicht sofort sich unter so einen zwanghaften Schlagfertigkeitsdruck setzen und jetzt muss ich sofort irgendwas raushauen. Dann machen Sie erstmal eine Pause und dann sagen Sie dem, du bist mein Kollege, ich bin deine Kollegin. Die Frage heißt folgendermaßen, dann können Sie da eine sachliche Frage stellen. Aber damit sind Sie raus. Da sind Sie raus aus diesem Mäuschen, mach mal Platz. Dann haben Sie das Ganze zurückgeholt in einen sachlichen, professionellen Kontext. Wovon ich abraten würde, ist, das ganz große Fass aufzumachen, deine scheiß sexistischen Bemerkungen kannst du dir sparen.
Ah, finde ich ein schwaches Statement. Würde ich auch nicht machen.
Nee, nie. Eben. Also, weil worum geht's denn dann? Es geht ja nicht darum, dass sie da in so eine Selbsterfahrungsdiskussion einsteigen, sondern es geht darum, dass sie ihre eigene berufliche Rolle souverän verteidigen. Also Souveränität.
Mein Rang.
Ja. Es geht es geht um was Souveränes. Ja? Und für vertikale Leute ist alles souverän, was langsam passiert. Und mit Pausen und alles unsouverän, was schnell passiert und ohne Pausen. Das finde ich einen ganz entscheidenden Aspekt. Also wenn es um solche Auseinandersetzungen gehen, als allererstes nicht sofort verbal irgendwas raushauen, das ist in der Regel zu schwach. Sondern erstmal ein paar Sekunden nichts sagen und dann ein Statement, zum Beispiel eine Raumklärung oder einen einfachen Basic Talk. Also das Bild, das ich meinen Klientinnen und Klienten immer mitgebe, das finde ich auch für sowas ganz hilfreich ist, stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem Turm, auf einem Burgturm und da stehen Sie da oben und da unten ist der Eingang und da will jemand rein. Und jetzt sprechen Sie von da oben, von den Zinnen aus, sprechen Sie nach unten. Der will gerne rein, aber Sie sprechen immer so leicht arrogant von oben runter, weil ohne ihren Schlüssel kommt er da nicht rein. Das finde ich eine wichtige Haltungssache. Ja, also wenn sie dem, wenn der ihnen sagt, Mäuschen, mach mal Platz, ich muss machen, erklärt er das jetzt mal. So, dann sollte ich mal klar machen, okay, jetzt gehen wir mal auf den Turm hoch, machen eine kleine Pause, braucht ja auch, bis ich die Treppe oben bin. So, jetzt bin ich da oben, jetzt sage ich ihm, du bist mein Kollege. Ein bisschen von oben runter. Du bist mein Kollege, Klammer auf, nur mein Kollege, Klammer zu. Du bist mein Kollege. Ich bin deine Kollegin. Es geht um Folgendes. Okay, so, dann sagen Sie mir mal, was es geht. Ist aus. Dann ist es in der Regel vorbei. Also dieser flapsige, kameradschaftliche, pseudo-freundschaftliche Ton, der einen Übergriff nach dem anderen verbirgt, auf diesen Ton sollte ich dann nicht eingehen.
Ja, ich glaube, was da für mich drinsteckt, wenn sowas käme, also ich bin ganz ehrlich, kriege ich heute so gut wie nie so einen Satz. Kriege ich nicht. Früher ja, aber ich finde, dass immer in diesem Mäuschen oder Kleine oder noch schlimmer Süße oder Schätzelein, da ist für mich eine Degradierung mit verpackt.
Natürlich.
So, und die lasse ich nicht so stehen. Auf gar keinen Fall.
Ja, Frau Bayrich, es ist nur die Frage, wie Sie die abwehren. Und ich glaube, sie wehren sie am souveränsten ab, indem sie die Rollen klären und nicht materialiter auf den Wortlaut eingehen.
Ja, das denke ich auch. Wobei ich das damit auch gelegentlich schon Erfolg hatte, wenn man einfach die Anrede nochmal kopiert.
Ja, ich meine, wenn's funktioniert.
Ich habe auch schon ganz gern mit, wenn sowas kommt, Süße, dann die Rangklärung, aber vorne dran ein Süßer, Komma.
Wenn Sie damit gute Erfahrungen machen, Frau Bayrich, dann ist ja okay. Also ich würde es jetzt meinen Klientinnen nicht empfehlen, weil das eine falsche Ebene ist. Ich glaube, es ist eine Ebene, auf der man leicht Souveränität verliert.
Ja, ist es. Ja, durchaus, aber es ist dann noch ein kleines Gutzi on top für mich persönlich.
Ja.
Weil ich nicht nur die Rangordnung klären will, sondern ich wurde gerade eine Stufe runtergestellt. Mhm. Ich kläre den Rang und setze aber auch noch mal eine Stufe nach oben.
Ich empfehle meinen...
Und das ist so, wenn zu einem männlichen Kollegen außer Schnucki... Das ist dann nicht nur eine Stufe, das sind häufig dann zwei.
Ich gönn's Ihnen, Frau Bayrich.
Ich kann auch nicht aus meiner Haut. Ja. Das ist dann eben so. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass diese Klärung mir persönlich sehr wichtig ist.
Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch, ist ja vorhersehbar. Ja. Also es passiert ja in vielen Firmen, in vielen Organisationen immer noch, ich vermute fast, wieder zunehmend, dass bestimmte Positionen, die halt eine kompetente Mitarbeiterin oder eine kompetente weibliche Führungskraft macht, in der Regel erstmal in Zweifel gezogen wird oder runtergemacht wird. Und das passiert dann oft von Leuten, die der fachlich das Wasser nicht reichen können. Und weil sie das nicht können, deswegen kommt da auch keine fachliche Kritik. Sondern da kommt sofort... Ja. Kommt sofort ein unsachlicher Basic Talk und der soll dann auch treffen nach dem Motto, fachlich bin ich viel zu blöd, ich kann gar nicht mithalten mit der fachlichen Intelligenz von der, also sage ich jetzt was über ihre Nase oder über ihren Ausschnitt oder über ihre Frisur oder
ja, ad personam ist das ja nur ein anderer Move als Whataboutism.
Ja, aber es trifft eben. Und es führt dann bei vielen Horizontalen, die sich eigentlich super in der Sache auskennen, leider dazu, dass die einfrieren und gelähmt sind und dann nicht wissen, was der Scheiß jetzt soll.
Deswegen gut, wenn man optimal sich vorbereitet hat auf das Thema. Und was mir sehr gut gefallen hat, Sie geben ja was mit auf den Weg, denn Sie haben 10 goldene Regeln auch noch zusammengestellt. Ich habe sie hier. Vielleicht können wir da nochmal abschließen, damit wir alle richtig, richtig viel mitnehmen. Nochmal kurz drüber gucken. Eine goldene Regel, die hatten wir eigentlich schon, lautet Lernen vom Gegner.
Ja.
Und vielleicht ist das, was im Alltag, wo man genau drauf gucken sollte, gibt es so Anker, die ich mir setzen kann, damit ich statt ärgern mir sage, so. Und das war jetzt eine Lektion. das gucke ich mir genau an. Da mache ich jetzt was draus. Haben Sie da Tipps? Weil wir neigen ja dazu, wenn wir in einer Situation sind, wir flippen ja aus, weil das eine absolute Unverschämtheit war. Und das beschäftigt uns dann eine Stunde, statt einfach zu sagen, ich zück wohl jetzt mal Zettel und Stift, schreib mir das mal auf und dann durchdenke ich das mal. Gibt es da irgendwelche Tricks?
Ja, ist natürlich in der Regel in der Situation selber kaum möglich. Aber hinterher dann eben schon. Da sollte ich mich dann schon hinhocken, wenn ich da in so einem Meeting großartig gescheitert bin. Da sollte ich mir dann schon hinterher überlegen, okay, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und mit was ist da passiert, sollte ich mir nicht einfach nur überlegen, das wäre das Simpelste, aber leider nicht das Ausschlaggebende. Ich sollte mir nicht überlegen, was war denn jetzt mit meinen Argumenten? Oder was war denn jetzt mit dem Material, das ich da vorgestellt habe? Ich sollte mir vor allem überlegen, was hat der kommunikativ gemacht? Was ist kommunikativ passiert? Und zwar von der Sekunde an, wo ich einen Raum betrete. Was habe ich gemacht? Klassischer Fehler wäre zum Beispiel, ich will da irgendein Projekt vorstellen, bin schon mal 10 Minuten vor dem Meeting im Raum, lege meine Unterlagen dahin und fange an, erstmal alles zu sortieren, gucke, sind die Getränke da, sind die Stifte da, ist es alles in der richtigen Reihenfolge, während einer nach dem anderen reinkommt und ich dann auf die Vertikalen, die den Raum betreten, die ganze Zeit bereits wirke als meine eigene Hilfskraft, als meine eigene Assistentin. Noch bevor ich den Mund aufgemacht habe, habe ich mich damit freiwillig im Status immer weiter runtergesenkt. Falls ich sowas gemacht habe und dann im Meeting untergegangen bin, fing das Ganze eben schon da am Anfang an. Ich hätte keine 10 Minuten vorher da sein sollen und für alle sichtbar mich zu meiner eigenen Hilfskraft machen, sondern ich hätte einen Platz belegen sollen, dann kommen und mich nicht mehr mit meinen Unterlagen beschäftigen müssen, sondern raumgreifend loslegen. Ich will mich jetzt gar nicht daran aufhalten, aber bei der Frage vom Gegner lernen, das kann ich in der Regel dann machen, wenn ich eine Niederlage erlitten habe und mir dann hinterher überlegen, was ist da schiefgelaufen. Das sollte ich nicht auf die Sachfragen beschränken, sondern vor allem auf die kommunikativen Fragen.
Und ich glaube, dazu gehört auch eine weitere goldene Regel. Man muss lernen, die Empörungsreflexe runterzufahren. Das hatten wir eigentlich inzidenter ja eben auch schon. Ja. Aber ich glaube, das ist gerade in meiner Bubble ein sehr wichtiger Punkt, weil wir das permanent tun.
Ja.
Frau Ballrich, ganz egal, ob es die aktuellen politischen Debatten sind, jetzt, wenn man sich eine Weidel anguckt oder einen Höcke oder einen Krah und so viele andere noch.
Ja, aber ich meine, das ist ein gutes Beispiel, Frau Ballrich, ja. Also in dieser Diskussion zur Landtagswahl in Thüringen, wo Höcke aufgetreten ist und seine diversen Gegenspieler, da hat der CDU-Kandidat an irgendeiner Stelle, weiß nicht mal was genau, was Höcke vorher gesagt hat. Jedenfalls hat Höcke so eine Suada abgelassen, wie toll das ist, wie toll das wäre, wenn die CDU und die AfD zusammen da Politik machen. Und dann sagt der ganz langsam: Sie sind Gift für das Land, das ich liebe. Und da hatte ich das Gefühl, okay, Junge, das war jetzt echt ein Treffer, ja. Auch gerade wegen den Pausen. Sie sind Gift, Pause. Für das Land, Pause, das ich liebe. Großartig. Also einen besseren Basic Talk am Stück hätte man gar nicht machen können. Wobei das Entscheidende die Reflexe sind. Weil Reflexe sind ja nicht kontrolliert. Deswegen rate ich auch dazu, sich zu befreien von diesem Schlagfertigkeitsdruck. Und wenn da irgendwas passiert, was mir nicht passt und ich mich dagegen wehren will, dann nicht sofort verbal irgendwas rauszuhauen, was ich dann vielleicht später bereue oder was einfach eine zu schwache Reaktion ist. Ja. Es ist eigentlich immer gut, wenn ich dann nicht reflexiv im Sinn von unkontrolliert was mache, sondern erstmal eine Pause mache und dann überlege, was kann ich denn jetzt Einfaches tun? Also einen einfachen Basic Talk oder einen einfachen Move Talk. Man muss sich klar machen, worüber reden wir hier? Wir reden ja jetzt hier nicht über Psychotherapie, sondern wir reden über den beruflichen Kontext. Und beruflicher Kontext bedeutet immer, dass ich da eine bestimmte Rolle habe. Und hinter diese Rolle kann ich mich auch immer zurückziehen. Es gibt ein tolles Beispiel zu Zeiten von Angela Merkel. Merkel, zu Merkels Zeiten ist ja eingeführt worden, dass einmal im Monat die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler dem unvorbereitet dem Parlament in der Fragestunde zur Verfügung stehen muss. Das hat sie dann auch eine der ersten Male gemacht. Und dann ist sie prompt angepflaumt worden vom AfD-Abgeordneten Curio, der ihr da völlig absurd vorgeworfen hat, wie können Sie es verantworten, mit Ihrem Gewissen das Unglück des deutschen Volkes auf Ihren Schultern zu haben. Also ist ein völlig absurdes Ding. Und was macht jetzt Merkel? Also wenn sie ihren Empörungsreflexen nachgegeben hätte, dann hätte sie in der Ich-Form geantwortet und sich aufgeregt. Also ich muss das zurückweisen, das ist eine Frechheit, das ist unsachlich, können Sie das bitte angemessener ausdrücken, irgendwie sowas. Nee, was macht Merkel tatsächlich? Sie zieht sich voll hinter ihre Rolle zurück und sagt einfach nur ganz kühl. Also Curio hat sich wahnsinnig aufgeregt, Merkel antwortet ganz kühl. Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland hat eine andere Ansicht. Punkt. Aus, fertig. Der Typ hat die Klappe gehalten und das meine ich mit keinen Empörungsreflexen nachgeben, sondern im Zweifelsfall von den Zinnen dieses Turms aussprechen.
Und das war brachial von ihr. Großartig, fand ich wirklich, weil wie viel deutlicher kann man den Rang klären?
Ja, genau.
Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik. Also
ja.
Herrlich. Ja. Also das ist was, das kann halt nicht jeder von sich sagen, aber das ist natürlich die schönste Rangklärung, die einem auf Gottes Erden auf die Schnelle einfallen kann.
Aber wenn Sie eine Chefin-Position haben, dann dürfen Sie das adäquat eben sagen.
Unbedingt.
Also die Geschäftsführerin der Firma Müller, damit ist ja schon eigentlich alles gesagt. Ja,
oder ja ist auch schön, aber es ist halt nicht so schön, die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik.
Ja. Frau Bayrich, Sie sind noch jung, ist doch alles drin.
Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich gucke lieber aus der Distanz rechtlich auf die Themen, die gerade so aufplöppen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde da nicht tauschen wollen, auch wenn der Titel wirklich schick ist, aber nicht mal für den Titel, nicht mal für den Rang da.
Nicht mal.
So, ein Punkt, der ist auch in den goldenen Regeln, ich pack mir jetzt einfach so eine Handvoll raus, nicht alle. Ich sehe, wir haben alle im Wesentlichen auch schon mal angesprochen. Ein Punkt war auch keine Zuhörbereitschaft voraussetzen. Ist, glaube ich, auch ein Punkt, den hatten Sie vorhin schon sehr schön detailliert dargelegt. Ich glaube, das ist eine Grundannahme, in der wir immer und immer wieder fehlgehen.
Ja, das ist vor allem ein horizontales Missverständnis, weil horizontale Leute, wenn die in ein Meeting reingehen, egal welches, ob in einer Firma oder vor Gericht oder sonst irgendwo im Parlament, horizontale gehen davon aus, wenn es ein Thema gibt, dann sind alle vorbereitet und dann sind alle im Inhaltsmodus, weil sie selber so sind.
Ja.
Sie selber kommen in ein Meeting perfekt vorbereitet und ab der ersten Sekunde, zack, ist das Thema klar. Das ist bei Vertikalen in der Regel nicht so. Vertikale gehen in dieses Meeting rein und es hat viele Aspekte und ein Aspekt dabei ist ein inhaltlicher Aspekt. Und welcher Aspekt jetzt gerade überwiegt, das wird man dann schon merken. Ja, also wenn zum Beispiel die Rangfragen ungeklärt sind, dann werden die erstmal eine Weile damit verbringen, den Rang zu klären.
Ne, ist ja auch wichtig. Wer hat den Hut auf?
Ja, das sagen Sie, Frau Bayrich. Für Horizontale ist es halt nicht so wichtig. Und wenn Sie halt lieber über die inhaltlichen Fragen reden wollen und die Rangfragen sind noch nicht geklärt, dann werden Sie ein Problem haben. Da setzen Horizontale eben eine Zuhörbereitschaft voraus, die ist noch nicht vorhanden. Und die muss ich erst herstellen. Ich meine, ganz dramatisch wird es ja jeden Tag erlebt in Schulen, in den Klassenzimmern, wo horizontale Kommunikatoren laufend scheitern, weil die reinkommen und dann anfangen, inhaltlich ihren Unterricht machen, während ungefähr die Hälfte der Klasse vertikale Interessen hat und erstmal wissen will, wer ist ja eigentlich die Nummer eins. Ja, das werden dann sehr miese Schulstunden und das findet laufend statt, ja.
Vielleicht mal so zur Erklärung, das klingt ja immer so ein bisschen aus der Distanz vielleicht so, ja, wie absurd, wie kann man denn in einem Meeting als erstes mal die Rangfragen klären wollen? Vielleicht ist es einfach auch ein pragmatischer Ansatz. Weil gerade in Meetings mit sehr vielen Menschen, in denen sehr viele Themen erörtert werden, betrifft mich ja nur eine gewisse Auswahl und ich muss ja wissen, was meine Aufgabe bei diesem Thema dann sein wird. Bin ich Vollstrecker, bin ich Entscheider, bin ich überhaupt beteiligt? Und das vielleicht mal so zur Vermittlung an alle noch nicht zweisprachigen da draußen. Vielleicht geht es einfach auch darum, um quasi das Navi zu programmieren für das Meeting, das gleich folgt. Ich muss ja wissen, wer muss wann wohin laufen, in welcher Zeit. Ja. Und deswegen ist vielleicht manchen Menschen einfach vorab so wichtig zu klären, wer bin ich, wo stehe ich, was ist meine Aufgabe, wer entscheidet.
Man muss es sich auch nicht kompliziert vorstellen, Frau Bayerich, weil in der Regel ist es in ein paar Sekunden erledigt. Also ich bin im Meeting und dann sage ich am Anfang vom Meeting, ich bin die Abteilungsleiterin der Abteilung sowieso. Mein Name ist Gerda Müller. Okay, es ist schon erledigt. Ja, ich muss meinen Lebenslauf, den muss ich jetzt nicht noch runterbeten oder irgendwelche Verdienste für die Firma. Ist nicht nötig. Es ist mit einem einzigen Satz erledigt. Oder ich bin die Moderatorin. Gut, dann sage ich eben Hallo zusammen. Ich bin die Moderatorin in diesem Meeting. Aus. Mehr muss ich nicht sagen. Ist der Rang schon geklärt.
Ja. Nur wir haben ja schon so viele Episoden gemeinsam aufgezeichnet. Die sind immer wieder Gesprächsstoff. Und ich wurde schon ganz oft gefragt, ja, es ist so schwer nachvollziehbar, warum ist das so wichtig, dass das geklärt ist? Und ich finde, das hat einfach einen pragmatischen Ansatz. So, jeder weiß dann genau.
Frau Bayerich, das finden Sie nur deswegen, weil Sie halt eine Vertikale sind. Deswegen haben Sie daran ein Interesse. Aber Horizontale haben daran ein geringes Interesse. Also es ist bereits ein diagnostische Hilfe, um rauszukriegen, zu welchem System gehört jemand. Wenn das einem nicht wichtig ist, dann ist es sehr wahrscheinlich jemand, der horizontal kommuniziert. Das ist typisch für dieses System. Ja. Die sind interessiert an Inhalten und an Zugehörigkeit und an Rang eigentlich nicht. Aber wir haben ja schon öfter diesen Vergleich bemüht. Sehen Sie es doch mal fremdsprachlich.
Genau, deswegen.
Also natürlich kann ich mir überlegen, warum die Italiener so viele Vokale in ihrer Sprache haben. Was soll der Scheiß? Man kommt doch mit weniger Vokalen aus, ja, ein bisschen mehr Konsonanten und immer dieser Singsang. Hallo, kann man das vielleicht ein bisschen runter? Und wieso immer diese theatralischen Handbewegungen beim Sprechen? Mein Gott, das geht doch auch anders. Ja, gut, natürlich geht's auch anders, aber der redet gerade Italienisch mit mir, mein Gott.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Es geht ja nicht um das Warum, sondern das steht nicht zur Debatte.
Ja.
Wir werden das Italienisch nicht verändern, die italienische Sprache, die ist so.
Ja, so ist,
und wenn ich sie verstehen möchte, dann muss ich sie einfach lernen.
Das ist der Punkt.
Und das versuchen wir ja gerade. Und ich glaube, Ziel muss sein, und das betonen Sie ja auch immer wieder, es ist ja völlig egal, ob ich horizontal kommuniziere oder vertikal, es gibt kein besser und schlechter. Es sind beides zwei Sprachen.
Genau.
Und der Idealzustand ist ja, dass wir versuchen, beide Sprachen zu sprechen.
Absolut, Frau Bayerich.
Das muss ja das Ziel sein.
Genau so sehe ich es auch, ja.
Und deswegen finde ich die Gespräche, die sich aufgrund unserer Episoden immer ergeben, so spannend, weil man da auch mal ein bisschen vermitteln kann und sagt, ja, ist ja egal warum. Also man muss ja nicht immer das, was dahinter steckt oder die Entstehungsgeschichte nachvollziehen können. Es ist eine Sprache, entweder du verstehst es oder du verstehst es nicht. Und wenn man es versteht, kommt man, glaube ich, im Leben einfach ein bisschen besser zurecht. In vielen Situationen. Und ich glaube, ich, nicht muttersprachlich, aber ich glaube, so rudimentär spreche ich beides ein bisschen. Aber ich habe mich ja auch viel damit befasst, in sehr vielen Episoden mit Ihnen, Herr Modler. Jetzt suche ich mal noch eine goldene Regel. Oh, die finde ich gut. Oh, jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden. Ich habe noch zwei. Na, nehmen wir sie beide. Höflichkeit relativieren und nicht rechtfertigen. Das sind doch auch zwei sehr schöne goldene Regeln. Möchten Sie da noch ganz kurz was zu sagen?
Höflichkeit für Horizontale sieht anders aus als Höflichkeit für Vertikale. Was finden Horizontale höflich? Ja, die finden es höflich, wenn sie Zeichen der Zugehörigkeit geben und bereit sind, schnell inhaltlich zu werden und wenn das auch respektiert wird und wenn das zurückkommt. Sie finden es unhöflich, wenn jemand in so einem Meeting nicht im Inhaltsmodus ist und auch überhaupt keine Zugehörigkeitszeichen gibt. Ich komme lächelnd in den Raum rein und dann ist da so ein Typ, der lächelt nicht zurück. Was ist das für ein unfreundlicher Patron? Ja gut, aber es kann sein, dass das eben ein Vertikaler ist und der findet andere Sachen höflich. Vertikale finden es extrem unhöflich, wenn man ihren Rang nicht respektiert. Also der Klassiker ist ja, jemand hat einen Doktortitel. Das ist für Vertikale nicht Ausdruck seiner der akademischen Reputation, sondern in der Regel ist es eine Rangbotschaft. So, da mir gegenüber ist aber jemand, der ist horizontal und findet Titel überhaupt blöd und überflüssig, verweigert mir also den Doktor. Wahrscheinlich wird es dann ein Problem geben irgendwann. Und zwar einfach deswegen, weil Vertikale es als unhöflich empfinden, wenn ihnen der Rang nicht anerkannt wird, während Zugehörigkeitsbotschaften sekundär sind, und Horizontale finden es unhöflich, wenn sie keine Zugehörigkeitsbotschaften kriegen und der Rang ist für sie sekundär. Insofern, Höflichkeit ist nicht einfach höflich. Es ist ein bisschen komplizierter.
Relativ. Ja. Höflichkeit ist relativ.
Sich nicht rechtfertigen, das kann eine ziemlich gemeine Angelegenheit werden. Wenn ich irgendwas vorschlage in irgendeinem Meeting und dann kommt Kritik und dann fange ich an, mich zu rechtfertigen. Und ich meine es ja nur sachlich. Ich will ja nur ein paar weitere Details erklären und noch was erklären und noch was erklären und noch was erklären. Merke aber gar nicht, dass dadurch, dass ich jetzt so viel erkläre und mich verteidige und rechtfertige, dass in dem Ranggefüge, das da in diesem Raum herrscht, mit jeder weiteren Rechtfertigung immer weniger Respekt kriege.
Runter.
Ich rutsche immer weiter runter in der politischen Achtung, bis ich irgendwann mal ganz unten bin. Und vielleicht habe ich sogar völlig recht gehabt in der Sache. Aber wenn es jemand nötig hat, sich so zu rechtfertigen, übrigens auch was man bei Clinton beobachten konnte, Trump wirft ihr vor, du warst so viele Jahre im Staatsdienst, da hast du nichts erreicht. Worauf Clinton anfängt, sich ganz detailliert über ihre Laufbahn zu rechtfertigen. Das Gesetz habe ich hingekriegt und das Gesetz habe ich durchgebracht und diese Initiative habe ich verfolgt und da habe ich das erreicht, dann habe ich das erreicht und das und das und das und jenes und das und das und das. Und sie merkt gar nicht, einfach durch die Vielzahl von Verteidigungen, die sie da vorbringt, dass sie sich immer weiter reinreitet. Weil wenn es jemand nötig hat, sich so zu rechtfertigen, dann heißt es für Vertikale, hat es wahrscheinlich nicht drauf.
Das ist der Subtext, der recht schnell mitschwingt. Ah, spannend. Also da haben wir eine ganze Menge schöner Regeln mitgenommen. Es geht nur noch eine Regel zum Ende jeder Episode hin und die müssen wir auch heute einhalten, Herr Dr. Modler. Die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsmenschen, Lieblingsbotschaften, Lieblingsvorbilder. Und ich habe für Sie heute die folgenden drei L's. Wie wär's mit dem Lieblingsignoranten nach Trump? Das wäre ja jetzt ein bisschen einfach. Und Lieblingsignorant relativ im Sinne von Anschauungsobjekt.
Ich weiß gar nicht, wen ich mir da aussuchen soll, weil es so wahnsinnig viele gibt. leider gibt es ja so wahnsinnig viele. Ja? Mir fällt jetzt gerade so ein Ignorant ein, ein Abteilungsleiter aus einer Firma, der immer, wenn jemand zu ihm kommt und ihm was vorschlägt, was ihn nicht interessiert, dann sagt der Sackreis.
Autsch.
Und damit wissen die, das spielt an, das spielt an auf diese Idee, wenn in China ein Sack Reis umfällt, interessiert es mich.
Und dann
nicht.
Auch noch verknappt. Und wie dann, großartig und
dann,
böse
dann
ist
bringt
das.
Also, dann bringt also jemand einen Vorschlag, dann sagt er Sack Reis. Dann weiß die Person schon, okay, ist gestorben für ewig, für alle Zeiten. Dann bringt die den nächsten Punkt, da sagt er auch wieder nur Sack Reis. Und so, dass also diese Meetings in der Regel 20 Minuten dauern, wenn der dreimal Sack Reis gesagt hat, sind drei Initiativen geschreddert. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
Also man muss mal ehrlich sagen, also man muss das ja abstrahiert sehen, ne? Dass das natürlich eine unmögliche Art und Weise ist, dahingeschenkt.
Ja, klar, natürlich.
Aber handwerklich würde ich ja sagen, brillant.
Ja, genau. Zwei Wörter. Ja. Ein Basic Talk mit zwei Wörtern und schon ist jemand kaputt. Ja.
Oh, da werde ich jetzt mal dran tüfteln. Weil an sich ist ja, ne? Also wenn man den Satz ausführen würde, wäre ja auch schon. Aber das noch so zu verknappen, Sack, Reis.
Ja.
Bam.
Ja, genau.
Das gibt's ja schon, das kann ich mir jetzt nicht klauen. Das wäre ein bisschen, ich werde mir was Vergleichbares, finde ich stark. So,
ja, ist gut.
Dann gibt es einen universal Lieblings-Move-Talk, dem Sie jedem ans Herz legen wollen? der so alltagstauglich ist, weil dieses auf der Bühne rummarschieren wie Trump und Grimassen schneiden geht ja nicht immer. Aber was ist so der stärkste, einfachste Move-Talk für einen Alltag?
Schwierig zu sagen, weil das ist dieselbe Frage, wie wenn ich vor einer Werkzeugwand mit 50 Werkzeugen stehe und ich brauche die alle für meine Arbeit auf der Baustelle und jetzt soll ich sagen, was mein Lieblingswerkzeug ist.
Ja, aber da kann man ja schon, also ich benutze zum Beispiel lieber einen Hammer als einen Schraubendreher, Schraubenzieher. Ich hasse es übrigens, wenn Leute Schraubendreher sagen, das heißt Schraubenzieher. Ja, jetzt habe ich es aus Versehen selbst gesagt. Aber ich finde, einen Hammer irgendwie habe ich lieber in der Hand als einen Schraubenzieher. Oder vielleicht den Lieblings-Move-Talk, den jeder auf die Schnelle umsetzen kann, der aber sehr machtvoll ist. Weil es gibt ja doch Move-Talks, die nicht jedem so liegen.
Naja, das ist ja ganz einfach. Also das wäre ganz einfach. Also ich sitze im Meeting und verschränke die Arme vor der Brust und erlaube mir ein zeitlupenmäßiges Kopfschütteln.
Ja, vor allem das langsame Kopfschütteln.
Ja, wenn ich es schnell mache,
ist es hektisch und aufgeregt. Ja.
Ich muss es langsam machen. Ein ganz kleiner Opern-Move.
Oh, gefällt mir auch sehr gut. So, und ein letztes L, das interessiert mich besonders. Lieblingsmoderator. Ich erkläre das kurz. Mir hat nämlich in vielen Debatten, die ich verfolgt habe im US-Wahlkampf, eines gefehlt. Nämlich eine vernünftige Moderation, jemand, der durchgreift. Haben ja Trump einfach laufen lassen. Ja. Ich habe da nicht viel wahrgenommen. Haben Sie einen Moderator im Kopf, eine Moderatorin, wo Sie sagen, top, hat auch Ignoranten im Griff?
Leider nein. Ich warte seit langer Zeit darauf, dass ich endlich mal so jemanden finde, aber mich überzeugt da niemand wirklich. Ich habe jemand anderen im Kopf, die im weitesten Sinn auch eine Moderationsrolle gehabt hat, ist leider verstorben, nämlich die ehemalige Landtagspräsidentin des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern, Brettschneider. Weil diese Frau Brettschneider, die hat es geschafft, gegenüber der AfD derartig souverän und knallhart die Regeln des Landtags zu verteidigen. Das bewegt mich bis heute, mit was für einer Überlegenheit und einer schönen Mischung aus Höflichkeit und Härte, die Geschäftsordnung des Landtags verteidigt hat. Ohne Ansehen der Person.
So muss es auch sein, ohne Ansehung der Person. Und da haben wir jetzt quasi nochmal einen schönen Twist hingelegt, weil Sie es gerade ansprachen, Geschäftsordnung. Leute, ich verlinke euch nochmal die letzte Episode, Kill the Darlings. Da haben wir uns nämlich mit dem Thema Moderation beschäftigt und just darüber gesprochen, dass es auf Bundestagsebene und Landtagsebene so wundervolle Geschäftsordnungen gibt, in denen eigentlich alles festgelegt ist. Man muss sie dann halt durchsetzen und dass das leider nicht so oft geschieht, wie es geschehen könnte. Das war eigentlich fast ein perfektes Schlusswort. Aber wir haben noch was, Herr Modler. Also abgesehen davon, dass wir den Lauschern natürlich frohe Weihnachten wünschen wollen. Und weil es Weihnachten ist, schenke ich mir jetzt auch die üblichen Call to Actions. Die kennt ihr sowieso. Ihr könnt die, glaube ich, genauso im Schlaf runterbeten wie ich. Und ihr wisst auch so, dass ihr den Podcast abonnieren sollt. Wir haben eher eine andere Call to Action, noch ein kleines zweites Weihnachtspräsent, Herr Modler. Da ist was im nächsten Jahr.
Ja, Frau Bayrich, also ich meine, wenn Sie mich schon so darauf ansprechen, nächstes Jahr erscheint mein neues Buch. Nächstes Jahr am 20. Februar erscheint mein neues Buch. Das Buch wird heißen Macht, wie du sie anwendest, auch wenn du von ihr nichts wissen willst. Und dieses Buch wird vorgestellt in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere, am Samstag, den 22. Februar war es, glaube ich, gell?
22, ich weiß es zufällig.
22. Februar, 10 Uhr. Die Räumlichkeiten, vielleicht, wenn Sie möchten, gehen Sie einfach auf meine Homepage, gucken Sie sich da an, ist in einem Raum oberhalb des Hauses von Klärchens Ballsaal. Und da sind Sie ja hoffentlich auch vorbei, Rich.
Ich werde auch da sein. Und deswegen erzählen wir das heute auch, denn ich mache ja grundsätzlich keine Werbung für Bücher. Es hat sich aber die wundervolle Gelegenheit ergeben, dass ich quasi die Erste sein darf, die mit Herrn Modler bespricht, was es über das Thema Macht zu wissen gibt. Und zwar am 22. vor Ort mit einer Live-Aufzeichnung. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube, Teilnahme ist kostenlos. Ich glaube, braucht man noch nicht mal Tickets, Open Doors?
Nein, Open Doors.
Also von daher, wenn das nicht noch ein Weihnachtsgeschenk auf den letzten Drücker ist, liebe Lauscher, dann weiß ich auch nicht. Surft mal vorbei auf der Seite von Herrn Dr. Modler, verlinke ich in den Shownotes. Da steht alles Relevante drin, sobald es publik ist. Also Grundinfos gibt's schon, die werden bestimmt noch ein bisschen ergänzt. Und ihr kennt mich, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ich will sowieso immer die Erste sein. Und beim Thema Macht, das ich mit Herrn Dr. Mohler besprechen darf, sowieso. In diesem Sinne, das war ein kleiner Spoiler für Februar, unser doppeltes Weihnachtsgeschenk für euch. Ich wünsche euch und euren Lieben geruhsame, besinnliche Feiertage und dass ihr ein bisschen Zeit für euch habt. Und wir hören uns spätestens im neuen Jahr. Herr Modler, Ihnen natürlich auch und Ihrer Frau frohe Weihnachten. Danke, dass Sie mir dabei geholfen haben, dieses Weihnachtspräsent einzupacken. Es war wie immer ein Fest mit Ihnen.
Vielen Dank, Frau Bayrich. Ich komme gerne hier.